Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Werbung.
Du suchst den perfekten Sound für deine Serien, Filme, Musik oder Podcasts? Dann bringt dir Denon die besten Audioerlebnisse für zu Hause. Bau dir dein eigenes Heimkino-Setup und genieße Blockbuster-Erlebnisse in deinen eigenen vier Wänden. Oder vernetze mehrere Denon-Home-Lautsprecher und genieße den Soundtrack deines Lebens in allen Räumen. Egal was du suchst, den besten Sound erlebst du mit Denon Home. Mehr Infos dazu findest du auf denon.de.
Der Klavierlehrer, der besagt mir eben, dann irgendwann, ich glaube auch schon mit 12, 13, so Joni Mitchell überspielt hat. Und yeah. Blue und Hegira, yeah. Die Alben. Und ich konnte mit dieser, auch so mit dieser hohen Frauenstimme überhaupt yeah. nichts anfangen. Yeah. Also ich hab da gar keinen Zugang gefunden. Und er sagte, warte mal ein paar Jahre und so, ne? Aber er wollte es mir schon mal so zeigen. Mhm. Und ich fand es wirklich relativ gruselig so am Anfang. Ne? Also diese kieksenden Höhen und so, die sie manchmal da in der Stimme hat. Yeah. Und dann kam der Moment, als Matthias nämlich von der Musikschule ging, um aufzuhören. Und ich dann so realisiert habe, oh nein, und dieser Glücksmoment so einher mit so einer leichten Verliebtheit und so, das ist jetzt vorbei. Und ich weiß noch, an dem letzten Tag, als wir die letzte Stunde hatten, bin ich dann nach Hause gegangen, Tränen überströmt und habe mir das Blue-Album aufgelegt. Ja. Und in dem Moment habe ich es verstanden.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in der folgenden Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Stefanie Hempel. Kennengelernt habe ich sie bei einer ihrer musikalischen Beatles-Führungen auf St. Pauli im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Das war eine spontane Entscheidung meinerseits und entpuppte sich dann als echtes Highlight. Denn Stefanie führt mit so viel Enthusiasmus und Sachkenntnis an die Orte des einstigen Beatles-Geschehens, dass es ein echtes Erlebnis ist. Und Stefanie ist 1977 in Mecklenburg geboren und in der DDR aufgewachsen und zwei Tage vor dem Mauerfall legal ausgereist. Und längst lebt sie in Hamburg und macht nicht nur Beatles-Touren, sondern hat sich auch als Singer-Songwriterin einen Namen gemacht. Ihr Debütalbum So nah dran mit akustischem Pop erscheint 2010. Und den Katalog der Beatles, den beherrscht sie natürlich auch und kredenzt davon gerne auch mal Auszüge auf der Ukulele. Daneben ist sie Fachfrau für Joni Mitchell, die sie im Trio covert. Und immer wieder ist sie auch Teil des hamburgischen Nachtlebens, wo sie sich, wie zuletzt, etwa um eine Veranstaltung wie 60 Jahre Star Club kümmert oder eine große Show in der Fabrik in Hamburg mit reichhaltiger Prominenz plant, wo eben Paul McCartneys 80. Geburtstag gedacht wird. Und jetzt freue ich mich, dass Stefanie mir hier in einem Wohnzimmer auf St. Pauli für Der Soundtrack meines Lebens gegenüber sitzt. Hallo Stefanie, das ist super, dass du die Zeit gefunden hast, denn du bist ja gerade sehr busy, auch was diese Planungen von besagtem Abend angeht.
Absolut, aber ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Und ich möchte ganz kurz zur Warnung sagen, ich klinge sehr nasal. Wir haben hier Katzen in dieser Wohnung und ich bin einfach wahnsinnig allergisch. Also da müsst ihr jetzt durch, wenn ich anders klinge als normalerweise. Die Heuschnupfenhölle hilft auch nicht gerade, aber wir kriegen das hin. Vielleicht auch ein bisschen rotziger. Stefanie, ich habe dich, also ich habe bestimmt noch diverse Dinge vergessen in dieser Einleitung, bei denen du involviert bist und die du gemacht hast. Magst du kurz noch ergänzend was beisteuern? Habe ich irgendwas Essentielles ausgelassen?
Also ich finde das erstmal total schön. Wir gehen ja jetzt sowieso wahrscheinlich so ein bisschen in mein Leben und musikalisches Leben und dann können wir darüber sprechen.
Alles
ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Vielen Dank für diese schöne Einleitung.
Da freue ich mich. Das war ja auch, also ich muss dazu sagen, ich hatte das die ganze Zeit auf dem Zettel, dieses Angebot einzugehen im Rahmen des Reeperbahn-Festivals mit dir die Tour zu machen. Und dann bin ich in den Molotow-Club nicht reingekommen. Und dann kamt ihr gerade am Beatlesplatz vorbei. Und dann warst du so nett und hast uns aufspringen lassen. Und es war fantastisch. Es war so interessant. Es hat mehr Gänsehaut gemacht zu wissen, ach, ich stehe jetzt hier gerade vor einem Gebäude, in dem die Beatles früher irgendwie gepennt haben, hinter einem Kinosaal und so. Also Dinge, die ich einfach nicht wusste, weil ich mich damit auch noch nicht tiefergehend auseinandergesetzt habe, auf St. Pauli die Beatles wirklich unterwegs waren. Und da kann ich nur sagen, dass das echt interessant und ein Erlebnis war. Und als wir mit dir diese Beatles-Führung gemacht haben, dann nickten dann auch so einige Passanten und Bewohner aus der entsprechenden Nachbarschaft wissend, so nach dem Motto, die Hempels sind wieder mit ihren Beatles-Fans unterwegs.
Mit ihrer Gruppe.
Genau. Und wie lange machst du diese Führung eigentlich schon? Also wie kamst du auf die Idee, das dann tatsächlich durchzuziehen und da so eine regelmäßige Sache draus zu machen?
Also ich mache das wirklich schon wahnsinnig lange und deswegen kennt mich auch sowieso irgendwie ganz St. Pauli. Ich habe auch selber 10 Jahre auf St. Pauli gewohnt und deswegen, es ist immer sehr lustig, so die Interaktion mit den St. Paulianern, mit den Anwohnern, die zum Teil ja mittlerweile ein bisschen genervt sind, weil es so unfassbar viele Touren auf St. Pauli gibt. Als ich anfing, vor 18 Jahren, also der absolute Wahnsinn, ich kann es selber kaum glauben, als ich vor 18 Jahren anfing, die Beatles-Tour auf St. Pauli zu machen, da war das Thema Stadttour auch überhaupt kein großes Thema in Hamburg. Mittlerweile gibt's ja allein 200, hat mal jemand gezählt, verschiedene Tourangebote nur auf St. Pauli. Ja. Allein Olivia Jones hat ja, ich weiß nicht, wie viele verschiedene
die habe ich auch
Guides,
schon gesehen,
die da unterwegs sind. Ich bin so eine mit der ersten gewesen, die hier so eine, auch vor allen Dingen eine musikalische Tour angefangen hat. Ja. Und ich habe das damals angefangen. Ich hatte überhaupt gar nichts mit Stadtführungen zu tun. Ich war Musikerin, bin nach Hamburg gekommen 1997, um hier an der Musikhochschule zu studieren und habe da klassisch Klavier studiert, weil ich auch so ganz klassisch eigentlich groß geworden bin, auch schon zu DDR-Zeiten mit Klavierunterricht und so weiter. Und ich war riesen Beatles-Fan. Ja. Und das war tatsächlich auch ein Grund, denn ich wollte in der Stadt mit einer Musikhochschule und natürlich auch in die Beatles-Stadt nach Hamburg. Und ich fand es von Anfang an, als ich in Hamburg angekommen bin, unglaublich irritierend, dass es nichts gab, was in Hamburg auf St. Pauli an die Beatles erinnert hat. Und an dieses riesige musikalische Erbe. Denn alle Beatles-Fans wissen, dass Hamburg unfassbar wichtig war in der Geschichte der Beatles. Wenn ich jetzt zum Beispiel Journalisten, vor allen Dingen so Musikjournalisten, die ich ja immer wieder auch rumführe, oder auch große Fans aus Amerika oder England oder Skandinavien, die sind immer total irritiert, dass es quasi auch ja mittlerweile außer der Tour und dann gibt es diesen Platz da eigentlich nicht wirklich was gibt.
Ja, es gibt auch gar kein Beatles-Museum
oder so. Tatsächlich 3 Jahre ein Beatles-Museum. Ja. Das sogenannte Beatlemania, auch direkt an der, beim jetzigen Molotow sozusagen. Okay. Also da am Beatles-Platz über 5 Stockwerke. Aber wie eigentlich alles, was in Hamburg mit dem Thema Beatles zu tun hat, war das eine Privatinitiative, ne? Also ein privates Museum. Ja. Scorpio hat das gemacht. Ja. Und wurde nicht von der Stadt unterstützt und ist auch einfach nicht gut gelaufen. Und deswegen mussten die nach 3 Jahren schon wieder dicht machen. Ja. Und dabei ist diese Geschichte eben so einzigartig. Und das Tolle in Hamburg auf St. Pauli ist ja, dass es auch anders als in Liverpool die Clubs noch gibt. Also es gibt 3 der 4 Beatles-Clubs gibt's noch und 2 davon mit dem alten Namen. Indra. Kaiserkeller. Also die ersten beiden Clubs, in denen die Beatles 1960 gespielt haben. Ja. Und das ist immer toll beim Reeperbahn-Festival, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, dass da denn tatsächlich diese Geschichte so wieder aufgenommen wird oder wiederholt wird. Ne? Ja. Dass einfach junge Bands, Newcomer-Bands, die eben zum Teil noch gar keinen Plattenvertrag haben, in diesen Clubs, wie damals die Beatles spielen und ihr Glück versuchen. Also genauso ja. war das ja mit den Beatles, dass losging und Indra Kaiserkeller sind noch an derselben alten Stelle und eben auch immer noch Live-Clubs. Ja. Das finde ich einfach toll und man muss eben, das Wichtige ist die Geschichten dann, man kann nicht mehr so viel sehen, aber das, was mir wichtig ist und was ich versuche, ist einfach das mit den Geschichten zum Leben zu erwecken wieder und dass die Leute dann einfach so ein Gefühl dafür bekommen, wie war das damals.
Ja, 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 das gelingt ja auch sehr gut und ich fand es wirklich sehr bemerkenswert, dass du die Tour mit so viel Enthusiasmus und Freude an der Sache machst, dass man ganz mitgerissen ist und dann auch so selig in Nostalgie schwelgen kann. Das Ganze hat Charme und Witz, aber wie kriegst du das hin, dass sich das nicht anfühlt, als hättest du diese Tour schon zigmal gemacht und zigmal das Gleiche erzählt? Weil das ist ja de facto der Fall.
Die Story bleibt natürlich dieselbe.
Ja.
Ich frage mich das auch manchmal, aber ich glaube, das ist, weil ich selber eben so, ich bin so ein riesengroßer Fan und auch dieses Beatles-Fan-Sein oder die Liebe zu den Beatles, das hört einfach nicht auf und es wird eher immer tiefer.
Ja.
Über die Jahre, weil allein in der Musik und wenn man sich mit diesen Personen befasst, man kann da in so immer tiefere Ebenen und Layers so vordringen, dass die Liebe nicht aufhört. Und ich begegne dann ja immer wieder Fans, auch aus der ganzen Welt. Also immer so bunt gemischte Truppen. Das passiert, kommt hoffentlich jetzt auch nach Corona bald wieder, dass es wirklich so ganz bunt gemischt ist. Und es ist für mich tatsächlich immer noch das Schönste und ein ganz großes Privileg. Also so fühlt es sich an, meine eigene Liebe zu den Beatles mit den Fans aus aller Welt zu teilen. Und das ist einfach, ich habe das natürlich schon manchmal, dass ich so denke vor Natur, boah, jetzt wieder die gleiche Geschichte. Aber sobald da Leute stehen, die so begeistert sind und mir zeigen, oh Gott, wir haben damals die Ed Sullivan Show geguckt und aus so Fans aus den USA oder aus Israel, so hatte ich über Jahre so ganz viele Leute dabei, die immer wieder so ihre persönlichen Geschichten damit verbinden, dann werde ich sofort angeknipst und dann sagen mir viele Leute auch, das klingt so, als würde ich es das erste Mal machen. Ist es natürlich nicht, aber die Geschichten, ich erzähle es natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich. Es kommt auf die Leute an, die da sind. Wenn ich die ganz großen Fans habe, kann ich so die Fakten so ein bisschen so auslassen. Ich muss nicht erklären, wer Stu Sutcliffe und Pete Best ist und kann wirklich in die kleinen Geschichten, die mir persönlich erzählt wurden und so reingehen.
Ist das so, dass du nach all den Jahren auch noch dazu lernst, dass du Dinge erfährst über die Beatles, die du bisher nicht kanntest, oder bist du einfach so ein Lexikon, dass da nichts mehr dazu kommt?
Immer lerne ich dazu, wirklich. Ja. Also ich bin, glaube ich, schon ein ganz schönes Lexikon und es fühlt sich manchmal ganz schön prall gefüllt an in meinem Kopf. Also die Tour könnte bestimmt auch so 10 Stunden dauern, aber ich muss auch manchmal aufpassen, dass ich nicht zu viele Infos in die kurze Zeit irgendwie packe, weil ich das auch gerne immer loswerden will und den Leuten gerne davon erzähle, wie toll diese Geschichte und wie wild und wunderschön diese Geschichte ist hier in Hamburg, weil sie auch so wahnsinnig jung waren. Aber es ist so, dass ich immer wieder dazu lerne. Also wirklich jedes Jahr, zum Teil aus Gesprächen mit den Leuten, die damals dabei waren und die noch leben, wie, du hast sie auch kennengelernt, meine wunderbare 81-jährige Freundin Rosie Sheridan McGinnity, die dann immer mal wieder rauskommt mit einer Geschichte und mich anruft und dann sagt, du, also mir fällt gerade ein, die auch so lustige Geschichten wie die Unterwäsche von den Beatles war so lila, weil die war so Commonwealth, die kam aus Indien und Paul hat dann das und das gesagt. Oder auch so Geschichten, dass, was ich mich immer gefragt habe und was man in keinem Buch nachlesen kann. Ich hatte mich immer gefragt, wie kam das mit den englischen Bands wirklich? Haben die nicht vorher der Clubbesitzer da erstmal in Deutschland geguckt und dann erzählt Rosi mir, ja, also vor den Beatles und Tony Sheridan war hier, hatten wir einmal im Monat einen Gaststar und das war Ted Herold und auch mal Peter Kraus.
Ja.
Und Peter Kraus erzählt da nichts von, weil er natürlich überhaupt nicht ankam auf St. Pauli, weil es nicht authentisch war. Und Rosi sagt nur, grauenvoll war das. Und solche Geschichten sind natürlich irre für die Tour, ne? Weil man dann merkt, so auf St. Pauli brauchte man was Echtes.
Ja.
Ne? So, und auch ich lese immer weiter, also die tollsten Beatles-Bücher kommen ja gerade erst noch raus. Also das wird, die werden ja erst noch geschrieben. Also das ist, glaube ich auch, bin ich ganz sicher. Also es ist einfach faszinierend. Und wie du merkst, ne, ich rede darüber und es macht einem mir einfach tierischen Spaß.
Die Beatles werden uns im folgenden Gespräch auch, die werden immer wieder auftauchen. Aber jetzt möchte ich mit dir so ein bisschen zurückreisen in eine Zeit, in der ja deine Liebe zu den Beatles überhaupt erst ausgelöst wurde. Du bist 1977 in Mecklenburg zur Welt gekommen und als Thälmann-Pionierin in der DDR aufgewachsen.
Erst Jungpionier, dann Thälmann-Pionier. Ah. Ab der vierten Klasse wurde man Thälmann-Pionier. Ah,
okay, okay. Was lief so da damals bei euch daheim? Also war das vom Regime geprägt oder war die meiste Musik in eurem Haushalt eher so westlicher Herkunft?
Also wir hatten das große Glück, eben nicht, wie man in der DDR so schön sagte, im Tal der Ahnungslosen zu leben. Also das war dann natürlich so in Sachsen und so weiter. Also je weiter man von der Grenze entfernt lebte, hat man kein Westfernsehen und kein Westradio bekommen und hatte nur DDR 1 und DDR 2. Ja. Und wir hatten das große Glück, dadurch, dass wir nah an der Grenze wohnten, in Grabow bei Ludwigslust bin ich ja aufgewachsen, konnten wir Westradio empfangen. Also das heißt, und mein Vater hatte auch mehrere Radios und da lief immer Musik und es lief eigentlich immer NDR 2. So, und ja, die haben ja auch noch damals gar nicht so schlechte Musik gespielt.
Ludwigslust fällt mir auch gerade ein, dass da hält der, ne, da fährt der ICE durch, wenn er von Berlin nach Hamburg fährt. Genau, das ist so auf halber Strecke fast.
Genau,
ne?
Auf halber Strecke. Also ich finde das auch irre, weil meine Großmutter, die auch in der Nähe wohnte in Parchim, die hat mir auch immer erzählt, dass sie vorm Krieg sind sie öfter mal aus der Gegend Mecklenburg am Sonntag zum Kaffee nach Hamburg gefahren. Und das war immer das Tollste. Und sind sie ausgegangen und haben irgendwie Kaffee getrunken und sind dann wieder zurück, weil das halt wirklich nah dran ist. Und das war für uns als Kinder dann immer der absolute Traum, weil man sich ja wirklich zu DDR-Zeiten nicht vorstellen konnte, dass man mal in den Westen darf. Ja. Oder wenn man wusste, man muss warten, bis man 60 ist oder über 60 und in Rente geht, dann durfte man reisen, dann durfte man mal rüber.
Dann durfte man nochmal was vom Leben haben.
Ja, genau. Und also wir haben Westradio gehört, also NDR2, FFN hatte mein Vater auch manchmal an und
waren deine Eltern denn grundsätzlich Musik interessiert?
Ja, also es gab eigentlich kein Musiker oder Musikerin bei uns in der Familie, nur meine Urgroßmutter, die war Klavierlehrerin, von der habe ich auch das alte Klavier geerbt. Aber die waren sehr musikaffin und sehr musikbegeistert. Also es lief tatsächlich immer Musik. Mein Vater hatte eine große Plattensammlung aus Amiga-Alben. Und eine spannende Geschichte war, die hatte ich über Jahre verdrängt, weil ich immer gerne wollte, dass die Beatles eigentlich so meine erste musikalische Prägung war. Und dann musste ich mir aber eingestehen, und finde es jetzt mittlerweile ganz lustig, dass eigentlich die Pudis meine erste große musikalische Prägung waren, weil mein Vater der Zahnarzt der Pudis war. Die hatten sich irgendwie kennengelernt, als mein Vater im Studium war in Greifswald und an der Ostsee. Und dann hat mein Vater so Twist-Wettbewerbe organisiert und so. Und da haben die Pudis irgendwann mal gespielt. Und die haben sich dann angefreundet und dann ist er Zahnarzt geworden. Und dann sind die immer zur Zahnbehandlung gekommen. Und besonders mit dem Quaster war er ganz eng befreundet. Und ich sag immer gerne, je länger die Zahnbehandlung dauerte, desto länger waren sie dann bei uns. Also wenn sie da irgendwelche Probleme hatten, dann hingen die da manchmal so eine Woche bei uns rum, haben bei uns übernachtet und meine Mutter hat für alle gekocht und haben mich auch zur Musikschule gefahren und wir haben sie besucht und so das Studio angeguckt und waren auch bei Konzerten und unser Kinderzimmer war tatsächlich voll mit Pudis, mit signierten Pudis-Plakaten.
Ja, ich muss da auch einigen Retro-Heavy-Rockern aus Berlin danken, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass diese erste Pudis-Platte zum Teil wirklich ein richtig gutes Album ist, weil es ja sehr nah an die Purple-Rock ist, nur eben mit deutschen Texten, so diese Türen öffnen sich zur Stadt, ist ja ein Brecher von einem Song. Hätte ich niemals erwartet, dass die Pudis sowas überhaupt gemacht haben. Also ich habe dann eben auch dazugelernt und dachte, aha, sowas, das gab's?
Ja, also ich fand, das lief jetzt nicht ständig bei uns, weil mein Vater war jetzt auch nicht so ein großer Fan der Musik, aber wir hatten alles. Ja. Aber bei Konzerten erinnere ich mich noch, das hat mich schon schwer beeindruckt. Und wenn die da waren, haben die uns auch immer ihre neuen Sachen vorgespielt und das habe ich immer so ein bisschen mitbekommen und die waren ja sehr, die waren ja schon relativ regimetreu, ne? Also die durften ja dann auch reisen, hatten tierisch viel Geld. Ich erinnere noch, was ich total beeindruckend fand als Kind, dass da immer die Bündel, so mit so einem Gummiband, die Bündel mit 100 Mark, also mit 100 Mark Scheinen, mit Ostmark Scheinen, was ja nicht so viel wert war für die, ne? Die haben sie dann oft, auch bei meinem Vater, die Helferin hatte Verwandtschaft im Westen und dann haben sie die eingetauscht, also viele hunderte Ostmark gegen so und so viel Westmark, ne? Damit die dann auch irgendwie Westgeld haben. aber die Musik zum Teil fand ich dann auch gar nicht schlecht, also so schon so die Purple-ig. Und auch was die Texte angeht, das war ja tatsächlich so, dass in der DDR, auch ob das bei den Pudis oder Karat war,
es wurde immer geprüft, ne?
Es wurde geprüft, aber was die Texte angeht, haben die ja meistens nicht selber geschrieben, sondern da wurden ja richtig professionelle Schreiber, also wirklich Dichter, ne, wie Wolfgang Tiltner oder so, die für die Pudis oder andere Lyriker oder so, die dann für die Rockbands geschrieben haben. Und das sind sehr oft sehr, sehr schöne lyrische Texte. Ja. Sowieso die Texte in der DDR ist ja spannend. Ne? Sehr viel Metaphorik, ne, weil du das Eigentliche oft nicht sagen durftest. Und es wird ganz viel über Träume und Weite und Sehnsucht gesungen. Und das kam natürlich, war natürlich unheimlich erfolgreich in der DDR, weil sich die Leute alle danach gesehnt haben, irgendwie aus dieser engen, beengten, eingesperrten Welt irgendwie auszubrechen.
Hattest du eigentlich Geschwister, idealerweise ältere, die dich in deiner musikalischen Sozialisation mitgeprägt haben?
Nee, ich habe eine jüngere Schwester, die ist anderthalb Jahre jünger als ich und die habe ich dann eher immer so ein bisschen geprägt. Die hat sich aber auch schnell dagegen aufgelehnt.
Gibt's denn so Musik aus dem Osten, die du heute noch zu schätzen weißt, die du tatsächlich in Zweifel gelegentlich nochmal auflegst? Also so, ich weiß, vielleicht ist Manfred Krug jetzt ein gutes Beispiel. Jemand, der so in Anführungsstrichen dann ganz gut gealtert ist für so einen DDR-Künstler, weil er sehr früh sich an tatsächlich dem Soul von Curtis Mayfield, Marvin Gaye und so weiter mitorientiert hat und so.
Also absolut super und auch die Texte toll und so. Also ich lege mir das jetzt nicht regelmäßig auf zu Hause, aber ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich einen Manfred Krug-Song im Radio höre, also so bei Deutschlandfunk oder so. Ja, da hab ich mal gespielt, nicht in unserem Format Radio sonst. Ne? Aber nee, den finde ich schon total faszinierend und da konnte mein Vater auch immer tolle Geschichten erzählen, weil dann da so an der Ostsee in Greifswald, den hat er nämlich auch mehrfach kennengelernt, weil er da so im Kulturhaus dann Veranstaltungen organisiert hat, wo dann auch Manfred Krug öfter mal dabei war und dann haben die ja ordentlich gesoffen und sich Geschichten erzählt. Nee, ich fand Manfred Krug echt total faszinierend, auch überhaupt so wie der erzählt, ne? Also wie der Musik erzählt und auch wie er überhaupt, wenn er spricht, ne? Also er hat ja so, konnte ja so perfekt reden, das finde ich irgendwie ganz faszinierend. Und die Songs haben einfach auch total gegroovt bei ihm, ne? Das konnten viele Musiker im Westen nicht, so wie Manfred Krug, würde ich mal so sagen.
Und er war natürlich dann auch im Osten so eine Art Rebellenfigur, ne? Allein durch diesen Film Die Spur der Steine zum Beispiel. Und er hat ja auch so früh er konnte in den Westen rüber gemacht, so ungefähr, ne? Du bist 6 Jahre alt, als du mit klassischem Klavier anfängst. Und dass du dann auch später noch studierst. Wie ist das dazu gekommen? Also wollten deine Eltern das gerne, dass du Klavier lernst? Oder hattest du eigenes Interesse, weil auch im Zweifel Uromas Klavier dann noch bei euch rumstand?
Also ich hatte schon seit das Klavier stand bei meiner Oma erst und da sind wir schon immer irgendwie rangegangen und haben da gespielt und Melodien und natürlich irgendwie einen Flohwalzer und so. Das war das Erste, was man da gelernt hat. Und sowohl Musik als auch Sport wurden ja in der DDR total gefördert auch. Also es war ja anders als hier im Westen, dass man das wirklich auch für total wenig Geld, ich glaube, es hat gar nichts gekostet, die Musikschule, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, das wurde sehr gefördert und es war relativ normal, dass Kinder auch ein Musikinstrument gelernt haben. Und das Klavier stand bei uns rum, also war ganz klar, dass die Kinder dann auch mit der Musikschule anfangen. Und das hat dann nichts gekostet, aber es war sehr streng von Anfang an.
Ja.
Also das war so, dass wirklich dann ab dem ersten Jahr alle halbe Jahr eine Prüfung stattfand. Und wenn du schlechter warst als 3, bist du rausgeflogen. Also dann durftest du nicht weitermachen. Also es wurde auch typisch DDR-mäßig, ähnlich war es ja auch im Sport, von Anfang an so ein großer Druck aufgebaut.
Ja.
Und das fand ich, wie alle anderen, natürlich nicht so toll. Meine Schwester ist auch relativ schnell dann rausgebrochen.
Aber du bist ja dabei geblieben. Und eben, also das,
ja, ich hatte
scheinst
großen
ja dann doch,
Ehrgeiz ja. tatsächlich und war auch sehr gut. Mochte meine Klavierlehrerin überhaupt nicht, weil die mir immer zu nahe kam und weil die mich so mochte, mochte ich sie nicht, aber sie war schon eine tolle Lehrerin. Ich habe dann gespielt, ich musste auch jeden Tag eine Stunde üben, also wirklich so, mein Vater hat einen Wecker gestellt und dann musste ich 60 Minuten üben und ich sehe da gerne so drauf zurück, dass ich da eventuell so ein bisschen das Improvisieren gelernt habe, weil meine Eltern wussten ja überhaupt nicht, wie es geht, so mit klassischem Klavier. Also habe ich irgendwann angefangen, irgendwas zu spielen und habe mir Noten hingestellt und musste dann immer meinen Eltern was vorspielen danach und habe einfach irgendwas gespielt und sie sagen, oh, das klingt aber schön. Aber die eigentliche Liebe zur Musik ging dann tatsächlich los, als ich 9 war.
Ja.
Und dieser legendäre Moment passierte, als mein Vater mir eine Kassette schenkte.
Ja, genau, da gab es eine Initialzündung. Dein Vater hat dir eine Beatles-Kassette geschenkt und die begann mit dem Song She Loves You. Eine Amiga-Kassette natürlich.
Natürlich.
Was für eine genau? War das eine Beatles-Compilation, so eine Hit-Compilation? Oder?
Ja, also es gab ja keine reguläre Platte in der DDR.
Ja.
Und mein Vater hatte Gott sei Dank alles, was es auf Amiga gab. Das war auch nicht leicht, da ranzukommen. Also von besonderen Amiga-Platten gab es immer nur, also bei uns im kleinen Ort gab es immer nur 3. Und es gab ja zum Beispiel bei uns, es gab ja wenige richtige Plattenläden.
Ja, ne?
Also es gab es vielleicht in Berlin, aber bei uns im kleinen Ort, normalerweise wurden die Platten im Buchladen verkauft. Und mein Vater hatte den Buchhändler in Behandlung. Deswegen das eins von den 3 Exemplaren, also wenn eine Stones-Platte oder ich erinnere mich auch noch, dass auf Amiga die erste Tracy Chapman-Platte rauskam und die hatte mein Vater nämlich auch. Und dadurch, dass er diesen Draht, Beziehungen, Connections waren ja richtig, war super wichtig in der DDR, dass er den Buchhändler da in Behandlung hatte, hatten wir alles, was es von den Beatles, auch von John Lennon, auch von Paul McCartney oder von den Stones oder so, was es gab.
Ja.
Und es gab so Compilations, zum Beispiel so eine Platte vom blauen Album. Also so reduziert auf eine Platte, wo dann all die gefährlichen Nummern wie Revolution oder so rausgenommen wurden. Und es gab eben auch eine, das hatte mein Vater als Kassette, A Collection of Beatles Oldies. Die kam auch überall woanders, also auch in Westdeutschland, in England und so raus, irgendwann Mitte der 70er. Und die beinhaltete sozusagen das ganze Frühwerk. Oder die großen Songs davon. Und das ging dann eben los mit She Loves You. Ich glaube, ich habe tatsächlich zuerst, die war schon so vorgespult aufs Ende von Seite A. Und da lief dann, als mein Vater die anmachte, lief Yellow Submarine. Und dann irgendwie, ich dachte, Mensch, das kenne ich doch. Und dann haben wir die Kassette auf Anfang zurückgespult und dann ging das los mit She Loves You. Und es ist wirklich so, dass das rückblickend der Moment meines Lebens war. Weil das wirklich so ein Moment ist, einer der wenigen Momente, wo ich so wirklich jedes Detail erinnere.
Yeah.
Also ich weiß so, dass es ein absolut heißer Tag im August war, dass der Kassettenrekorder auf der Fensterbank stand und ich rausguckte und die Nachbarn draußen Federball spielten, Frau Möller und ihre Tochter. Also das ist alles wie so ein eingefrorener Moment ist das. Und dann habe ich She Loves You gehört und dann hat sich irgendwas so im Hirn vernetzt. Also irgendwas ist passiert, dass ich auf einmal, also es hat mein Leben komplett verändert. Und irgendwie, ohne dass ich mir darüber diese bewussten Gedanken gemacht hätte, wusste ich, das soll mein Leben werden. Also so die Musik.
Besitzt du eigentlich dieses legendäre Tape noch oder sogar die anderen, die du hier hattet?
Ja, ja, die sind mittlerweile alle in meinem Besitz ja. Und die Kassette hole ich auch noch manchmal raus.
Ja.
Tatsächlich habe ich aber keinen Kassettendeck mehr, aber jemand hat neulich so einen kleinen Kassettenrekorder mitgebracht. Ein Freund von mir sammelt so alte Kassettenrekorder, dann haben wir die auch wieder eingelegt, sie leiert so ein bisschen jetzt.
Aber. Aber das ist ja so, wenn man so Tapes, die man hatte, immer wieder gehört hat, dann ist das ja auch so, dass man genau weiß schon, welcher der nächste Song ist. Und wenn man jetzt angenommen später das Album gekauft hat oder eine andere Compilation und da ist eine andere Reihenfolge drauf, ist es fast irritierend, weil man so gewohnt ist an diese Uhr, also an diese uralte Zusammenstellung, an die man sich so gewöhnt hat.
Und du hörst sofort, genau, du hörst am Ende der Songs sofort schon den Anfang des nächsten.
Ja, ganz
und
cool.
Ich weiß auch noch, wir hatten auch über die Pudis hatten wir so ein Doppelkassettendeck aus dem Westen,
ja.
Wo auch ein Radio drin war. Und dann habe ich immer ab dem Zeitpunkt, wenn es so Oldie-Sendung auf FFN gab, es eine dreistündige Oldie-Sendung, immer Sonntag von 18 bis 21 Uhr, dann habe ich jeden Sonntag gesessen und gewartet, dass irgendwie ein neuer Beatles-Song kommt. Yeah. Oder habe auch andere Songs, so 60s-Songs dann mir aufgenommen. Und dann haben mir Leute Kassetten überspielt, die andere Platten hatten.
Yeah.
Und wo du das gerade sagst, das kennst du wahrscheinlich auch dann. Ich finde es so irre, denn war ja am Ende, wenn du Kassetten aufgenommen hast selber, war ja am Ende von Seite A oder Seite B, hattest du manchmal einen Song nur so für drei Viertel drauf. Und der endete dann so ab einem bestimmten Punkt. Und ich fand es dann manchmal total irritierend, wenn ich den Song dann später oder als ich den Song später ganz gehört habe. Es ging mir zum Beispiel mit so Onkel Albert, we're so sorry, Onkel Albert, so von Paul McCartney, der hörte an so einem bestimmten Punkt auf immer, weil da die Kassette zu Ende war. Und ich fand es super irritierend, den Song dann irgendwann mal ganz zu hören, denn das hörte für mich einfach immer da auf, an dieser Stelle, so mitten in der Strophe. Es ist toll, so als man sich noch Kassetten überspielt hat.
Du beschreibst, oder das hast du mir vorher gesteckt, den Sommer 1986 als Erlebnissommer. Machst du das noch an anderen Ereignissen fest als an diesem Erweckungserlebnis durch dieses Tape? Also ist da noch mehr passiert?
Nee, also das ist eigentlich, ich glaube nicht Erlebnissommer, weiß ich nicht, wann ich das gesagt habe.
Du hattest mir ja so ein paar Informationen über dich geschrieben und da habe ich diesen 1986...
Nee, es war dieses Erlebnis und das reicht auch aus, weil das hat ja alles...
Dann habe ich das...
Das hat ja alles geformt.
Ich kann mich
ansonsten wirklich nichts erinnern. Normalerweise im Sommer sind wir immer, wir wohnten in einer Straße, wo am Ende der Straße ein Schwimmbad war, das sogenannte Wald. Bad gibt es immer noch in Grabow und wir haben die Sommer immer da im Waldbad verbracht. Das ist so durchgehend durch meine Kindheit ist das immer das Sommergefühl. Aber dann, als dieser Moment da eintrat, dann gab es einfach es gab auf einmal so eine Fahrbahn für mich, hatte ich das Gefühl. So. Und auf der fahre ich noch heute.
Du bist 1986 ja 9 und mit 10 Jahren, da beginnst du dann erste eigene Songs zu komponieren und das sind wohl Liebeslieder für John Lennon. Wie sah dieses frühe Komponieren aus? Also hast du dann irgendwie auf Englisch oder dann Deutsch getextet, weil Englisch halt eigentlich noch kein Thema war zu dem Zeitpunkt und auch nicht zwangsläufig, also bestimmt nicht in der DDR in der Grundschule gelehrt wurde. Und warum ausgerechnet an John Lennon? War der dann damals dein Lieblingsbeat?
Ja, das ist interessant, weil ich habe natürlich erstmal waren die Beatles da und dann weiß ich noch, dass ich so 2 Monate später, das oder im Oktober, das muss zu John Lennons Geburtstag gewesen sein, am 9. Oktober, habe ich, weiß ich auch noch ganz genau, das war so das zweite Erlebnis, was dann folgte, eine Radiosendung gehört von Radio FFN, wo eine Redakteurin zusammen mit Paul McCartney durch Liverpool lief, auf den Spuren von John. Und ich weiß noch, dass ich da immer dieses Wort Yoko hörte. Ich habe immer Joghurt verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, was ist das? Und dann weiß ich noch, dass ich danach zu meiner Mutter ging. Und auch so ein Moment, wo ich alles, weil sie hat irgendwie gerade die Wäsche zusammengelegt, weiß ich auch ganz genau, und sie gefragt hat, wer so Radiosendung John Lennon und ob sie weiß, wer oder was irgendwie Joghurt oder so ist. Und sie sagte gleich Joko und erzählte mir, oh, den Namen fand ich schon immer toll. Wir hatten zuerst überlegt, dich Joko zu nennen, sagte meine Mutter. Aber das fanden wir doch zu exotisch, dann irgendwie hier so in der DDR. Und dann ist sie mit mir zum Plattenschrank gegangen. und hat eine Platte rausgeholt, nämlich Double Fantasy, wo ja John und Yoko vorne drauf sind und sich küssen.
Ja.
Und in dem Moment war ich nicht interessiert an Yoko, aber habe dann John Lennon gesehen und dachte, boah, also erstmal, wow, was für ein schöner Mann irgendwie so. Und habe dann die Platte gehört und fand alle Lennon-Songs toll und alle Yoko-Songs furchtbar auf Double Fantasy. Ich habe einen Zugang mittlerweile zu diversen, aber damals konnte ich damit gar nichts anfangen. Und wir hatten noch eine John Lennon-Platte auf Amiga, so eine Compilation. Und dann habe ich auch sozusagen mit 9, 10 dann gleich angefangen, John Lennon zu hören. Und habe mich sofort auch wirklich dann in diese Stimme verliebt.
Ja.
Und in auch in seinen Look und so. Und es war sofort eigentlich klar, dass John mein absolut Liebster ist.
Ist das heute auch noch so oder sind dir über die Jahre einfach alle vier gleich ans Herz gewachsen?
Das ist interessant, weil ich da gerade im letzten Jahr so eine Wende durchmache nach all den Jahren.
Ja.
Also es ist eigentlich immer John geblieben und dann kam über viele Jahre hatte ich ein ganz tiefes Verhältnis zu George, als ich mich dann auch so mit vielen so spirituellen Ideen befasst habe und mit Yoga und Meditation und so angefangen habe, da war mir George dann ganz nahe. Die halbe Welt ist ja durch George Harrison auf diesen Trip gekommen, tollerweise. Und ich muss sagen, also sie gehören alle zur Familie. Also sie sind mir näher oft sogar als meine eigene Familie, habe ich so das Gefühl. Also weil diese Musik und diese Jungs mir irgendwie so viel Glück geschenkt haben, so in meinem Leben. Aber ich werde immer mehr zum Paul-Fan. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe immer, Paul war immer so ein bisschen hinten an, weil ich ihn immer so ein bisschen, ihn nicht zu fassen bekommen habe. Der ist ja so mit seinen eigenen Gefühlen, der hält er ja sehr hinterm Berg und zeigt die nicht, anders als John, der immer so das Herz auf der Zunge trug und immer so gesagt hat sofort, wie er sich fühlt und sehr viel über sich und sein Inneres geschrieben hat. Und das hat man bei Paul ja gar nicht. Aber
was Paul angeht, liegt das auch darin, also hast du mit Sicherheit die Get Back Doku gesehen.
Ja, also das war das i-Tüpfelchen.
Genau, weil da wurde für mich auch erstmal klar, wie sehr Paul die Fäden gezogen hat, aber auch, finde ich, auf eine angenehme, faire Art und Weise diese Band zusammengehalten hat.
Mhm.
Und wie dann aber auch so diese Verbindung mit Linda dabei war.
Wie schön,
das war mit den Kindern
und
das war so
menschlich, so, also der hat mich so tief berührt in der Get Back-Geschichte, dass er die Band zusammengehalten hat. Das wussten wir alle eigentlich immer. Also man wusste, dass Paul den Job von Brian Epstein übernommen hat 1967 und irgendwie hat man aber immer gedacht, und so wurde es auch gerne in Biografien so kolportiert, dass Paul sich immer gern zum Chef aufgespielt hat.
Ja.
Das ist aber totaler Quatsch. Ja. Er hat das einfach gemacht, weil niemand anders keinen Bock. Ja. John Lennon hätte doch nie Bock gehabt, da irgendwie Management-Sachen zu übernehmen.
Und
auch George nicht. Paul hat es gemacht, weil es kein anderer gemacht hat. Und er hat es und das siehst du bei, du siehst ihn in Aktion mit den anderen. Du siehst, mit welcher Fairness und und wie liebevoll er das eigentlich macht.
Und er lässt tatsächlich allen auch alles durchgehen. Ja. Also, dass Yoko quasi die ganze Zeit auf dem Schoß sitzt vom John.
Er nimmt
vom
Schutz
und so weiter
sogar, vor den anderen. Ja. Und ich habe ein richtiges, ich nenne es immer so, Liebesverhältnis zu Paul gekriegt. Ja, also spätestens jetzt mit seit Get Back. Und finde auch, und das ist auch ein Teil davon, also das ist auch ein Grund, warum ich so ein großes Fest für ihn hier in Hamburg so organisieren wollte, was wir ja dann nächste Woche zu seinem Geburtstag machen, weil er viel zu wenig Credit bekommen hat.
Ja, weil wenn dieser Podcast läuft, dann ist das wahrscheinlich schon ein paar Wochen her, dass das gewesen ist. Aber vor allem wenn man bedenkt, der Mann ist ja immer noch bemerkenswert aktiv für sein Alter
ist
und
parallel, parallel jetzt auf Tour und spielt dreistündige Konzerte. Also du kriegst ihn einfach nicht von der Bühne. Und die Stimme macht nicht mehr so richtig mit, aber ich finde es trotzdem irgendwie total toll, dass er da noch rausgeht mit einer tollen Band.
Ja.
Und auch einfach, er braucht das, er braucht das, aber er macht einfach so viele Menschen immer noch glücklich. Und das ist einfach so schön.
Ja. Vielleicht ist das ein kleiner Zeitsprung, aber du hast dir mit deinem Konfirmationsgeld damals ein Vierspurgerät gekauft und Mikros und so ein kleines Hallgerät. Und darauf hast du angefangen, Songs aufzunehmen. Und waren da auch welche von diesen Lennon-Liebesliedern dabei?
Ja. Ich weiß nur das erste Lied. Ach so, weil du vorhin danach fragtest. Ich habe tatsächlich damals nie darüber nachgedacht, dass ich auf Deutsch schreibe.
Ja.
Also es war für mich Popmusik, obwohl ich ja natürlich die Pudis nur da so im Rücken hatte. Popmusik war für mich Englisch. Und deswegen habe ich, obwohl wir kein Englisch in der Schule hatten, irgendwie, ich habe so ein kleines Songbook bekommen. Das war, glaube ich, eins der ersten Geschenke, das mein Vater mir geschickt hat aus dem Westen, weil er ist ja 88 geflohen sozusagen in den Westen. Und ich hatte so ein kleines Büchlein mit den Texten bekommen, mit den Beatles-Texten, und habe darüber ziemlich gut Englisch gelernt damals. Und habe dann, ganz einfache Texte, aber ich weiß nicht, das erste Lied hieß irgendwie I Still Love You. Oh. I Hope You Love Me Too.
Oh.
Das habe ich unter anderem auch aufgenommen dann nachher, aber da ging das denn los, somit, das war ja dann 13, 14 irgendwie so Konfirmation, und da hatte ich auch schon andere Einflüsse. Also die Songs sind schon so ein bisschen, zum Teil ein bisschen beatelig gewesen, aber da kam auch schon so die amerikanische Songwriter-Szene, die mich geprägt hat, also mit James Taylor und Jackson Brown und so, Crosby, Stills and Nash, da waren wir ja schon im Westen und man kam an viel Sachen ran. Und
da möchte ich auch gleich mit dir drüber reden. Ich würde nur ganz gerne fragen, gibt es denn diese frühen Aufnahmen noch? Also besitzt du die? Gibt's da so Tapes? War das eine kleine Bandmaschine oder hast du auf Kassettentapes
auf Kassettentapes.
Ja.
Also die dann ja, du musstest das ja dann überspielen. Also die waren ja dann in, ich bin technisch wirklich überhaupt nicht versiert, ich kann das immer nicht erklären, aber ich weiß noch, dass es ja irgendwie in doppelter Geschwindigkeit aufgenommen hat.
Aha.
Und dann musstest du das überspielen auf eine andere Kassette und dann ging das. Also irgendwie habe ich es hingekriegt.
Ja.
Also so ein Fostex-Vierspur-Gerät war das.
Ja.
Und genau, und die habe ich dann, da habe ich eigentlich nur für mich das gemacht und habe eigentlich jeden Tag nach der Schule bin ich ans Klavier gegangen, habe gespielt, habe ganze Alben von Künstlern nachgespielt. Ich weiß noch, ich wurde dann so mit 12, 13 riesen Elton John Fan und habe mir die ganzen tollen frühen Elton John Alben rausgehört und zum Teil auch aufgenommen. Und
Da möchte ich auch gleich noch mit dir drüber sprechen. Aber wenn wir chronologisch weiter vorgehen, dann würde ich ganz gerne an dieser Stelle etwas über ein relativ persönliches Thema sprechen, auch wenn es jetzt nicht so viel mit Musik zu tun hat, aber ich denke, dass dich das sehr geprägt hat. Und zwar ist dein Vater 1988 quasi in den Westen geflohen.
Ja.
Sprich, als er dort zu Besuch war, ist er geblieben. Und du und deine Mutter sind dann mit Ausreiseantrag 2 Tage vor dem Mauerfall am 7. November 1989 legal ausgereist. Aber das Ganze klingt, finde ich, ziemlich dramatisch bis tragisch, weil sich euer Vater ja, wenn man es so sehen möchte, gegen die Familie und für eine Zukunft im Westen entschieden hat. Interpretiere ich das falsch oder habt ihr da so ein Übereinkommen gehabt nach dem Motto, wenn du schon da bist, dann bleib da, wir kommen schon irgendwann nach. Ich weiß es. Also
ja, das ist eine schwierige Geschichte und natürlich in der Familiengeschichte. Also ich weiß jetzt, dass meine Eltern sich abgesprochen hatten.
Ja.
Das durfte meine Mutter auf keinen Fall sagen damals,
natürlich.
weil sie dann einfach als Mitwisserin wäre sie ins Gefängnis gekommen.
Ja.
Und deswegen, ich erinnere mich noch ganz genau, es ist auch so einer dieser Momente, an einem Sonntag, als er eigentlich zurückkommen sollte, der war da eine Woche lang zu Besuch seiner Oma, also so zu Geburtsrunden, Geburtstagen, wenn du eine nahe Verwandte hatte, durftest du dann auch mal zu Besuchsweise in den Westen fahren. Und an dem Sonntag, an dem er zurückkommen sollte, weiß ich noch, dass meine Schwester und ich im Kinderzimmer Löwenzahn guckten.
Ja,
und dann klingelte das Telefon.
Ja.
Und meine Mutter ging ran und fing an zu heulen und schreien und war total entsetzt, weil er ihr da die Nachricht gegeben hat, dass er da bleibt.
Ja.
Und das hat uns natürlich, das hat uns in Schockstarre da wirklich versetzt.
Mhm.
Das Krasse finde ich, dass meine Mutter es ja wusste, dass das passieren wird. Sie, also dieser Anruf musste stattfinden.
Musste stattfinden und sie musste quasi so.
Weil die Telefone ja abgehört wurden und so, besonders wenn jemand da im Westen war, es musste stattfinden. Aber sie sagte, sie hat mir das später so erklärt, dass sie es zwar wusste, aber es hat sie trotzdem so umgehauen in diesem Moment, dass sie dann, dass das auch keine gespielte Reaktion war. Und es wurde dann, ich glaube, ich habe irgendwann, als ich Abitur gemacht habe, also echt viel später, meine Eltern mal gefragt, ob es meine Mutter eigentlich wusste. Weil es wurde nie drüber geredet danach. Und dann sagte meine Mutter, ja natürlich. Natürlich wussten wir nicht so, das habt ihr nie erzählt. Ja. Weil es war einfach so, in diesen anderthalb Jahren, in denen wir getrennt waren, da ist natürlich so ein Riss so in die Familie gegangen. Ja, und dann sind meine Eltern konnten auch, wie ich es finde, also das bunte Leben, was wir in der DDR hatten, mit ständig Besuch und Musik und Partys und so, das hörte komplett auf im Westen. Ja. Die haben in einem kleinen Dorf zwischen Bremerhaven und Cuxhaven hat mein Vater eine Praxis gefunden, da haben sie ein neues Leben angefangen, sind da aber, leben sie heute noch, aber so richtig mit den Leuten da oder so, dass da sind sie nie so angekommen, wie sie es in der DDR waren, also so vernetzt.
Ja.
Und mein Vater hat in der Zeit schwerste Depressionen bekommen und wo auch nie drüber gesprochen wurde. Ja. Und wir waren einfach total entfremdet dann voneinander, familientechnisch.
Ja. Ja.
Und da war sicherlich für mich die Musik das Vehikel, irgendwie damit klarzukommen.
Genau, du beschreibst die Musik für dich als eine Flucht, eine Möglichkeit, mit eben der schwierigen Kindheit und dieser schwierigen Phase klarzukommen und dein Glück zu finden und dein Glück zu leben.
Mhm.
Und du bezeichnest die Beatles sogar als deine Schutzengel.
Ja.
Kannst du das bitte etwas genauer erklären?
Also sie sind ja ganz vieles für mich. Ja. Und Schutzengel trifft es ganz gut, weil das ist einfach, das ist so viele Situationen in meinem Leben, ich habe ja dann selber ein Kind bekommen und war sehr schnell von dem Vater getrennt und also so viele auch schwierige Situationen, die so du als Alleinerziehende, die nicht unterstützt wird von irgendwem und trotzdem arbeiten als Musikerin und mit schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen überlastet und so weiter oder immer wieder in solchen Situationen, weiß ich einfach so innerlich, ich habe immer diese Musik. Also das können die Beatles sein, das ist auch immer mal wieder Joni Mitchell oder andere Musik, aber im Endeffekt so das, was ganz tief drin ist und mir unglaubliches Glück und Trost und immer wieder Hoffnung gibt, sind die Beatles und ihre Songs.
Ja.
Und das merke ich auch jetzt, wenn ich irgendwie im Stress bin oder wenn irgendwas nicht gut läuft, dann ich lege sie mir relativ selten zu Hause einfach so auf. Also ich habe so viel mit der Musik zu tun, aber wenn ich dann die Songs höre oder im Auto sitze und irgendwie was mitsinge und mitmache, dann kommt sofort, dann ist sofort das Glück wieder da und ich weiß, das geht weiter, es geht alles weiter und es kann nichts Schlimmes kommen, weil ich habe immer diese Musik.
In dem dein Vater im Westen geblieben ist, also 1988, da wirst du 11 und in dem Alter beginnst du aber auch, dir selbst Gitarre beizubringen. Und das musste sein, weil Rock'n'Roll mit Gitarre gemacht wird.
Ja, genau. Klavier habe ich ja richtig schön mit Noten gelernt und dann auch studiert. Gitarre kann ich heute noch nicht nach Noten spielen. Also weiß die Grundakkorde sozusagen, aber auch keine Umkehrung der Akkorde mehr. Aber ich habe dann damals so mit 11 erst auf so einer Nylon-Saiten-Gitarre, die mir mein Opa geschenkt hat und so dann angefangen, weil ich hatte mir dann bis dahin alle Klaviersongs rausgehört von den Beatles, aber viel mehr Songs musste er auf Gitarre spielen.
Ja.
Und dann habe ich, ich glaube, ich weiß noch keine YouTube-Tutorials damals, also irgendwer hat mir Akkorde, so die ersten 3, 4 Akkorde gezeigt. Mhm. Ich weiß nur, dass mein erster Song, den ich gespielt habe auf der Gitarre war, oder den ich mir selber beigebracht habe, war Rocky Raccoon.
Ja.
Den hatte ich nämlich irgendwie auf einer Kassette aufgenommen aus dem Westradio und dann gespielt und mit dem Textbuch dann diesen komplizierten Text irgendwie gelernt.
Aha.
Und wieso habe ich ja das Schrammeln gelernt und immer weiter gespielt und über die Jahre immer wieder, also auch nie Unterricht, sondern immer irgendwie Freunde, die einem dann hier nochmal einen Akkord mehr gezeigt haben. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann einen Freund, der Blackbird spielen konnte, so mit 14, 15. Ja. Und Das habe ich so lange geübt, bis ich das konnte. Damit war man dann immer das war der absolute Bringer, wenn man da am Lagerfeuer oder so, wenn du Blackbird spielen konntest, konnte keine Frau vor allen Dingen.
Es ist halt so ein kristallklares, filigranes Picking bei dem Song auch, oder? Also das ist schon 1A Folk-Gitarre, ne?
Genau, und so kam ich ans Fingerpicking, was ich ja dann auch wirklich total geliebt habe und jetzt ja viel mache. Ja. Also als ich dann Joni Mitchell-Fan wurde, dann ist einfach, musst du Fingerpicking natürlich beherrschen. Ja. Und ich glaube, mittlerweile kann ich das ganz gut. Ich mache es ja auch schon sehr lange, aber und es ist lustigerweise, hat sich es ja so umgedreht, weil die Gitarre jetzt fast so nach außen hin mein Hauptinstrument ist, obwohl eigentlich das Klavier ja so mein spielt sicherlich auch viel besser als Gitarre.
Aber mittlerweile spielst du ja auch ganz gerne Ukulele. Zumindest ist die immer dabei, wenn du deine Beatles-Führung machst. Wann hast du dir die zugelegt? Beziehungsweise wann bist du auf die Idee gekommen, dass es ein gutes Instrument wäre, um damit dann im Beatles-Kontext mal aktiv zu werden? Ich meine, klar, sie ist halt schön handlich und man kann sie dann mitnehmen. Das ist ein Grund. Aber wie kam die Idee zustande?
Das ist die Ukulele kam sozusagen, als die Tour entstand. Weil ich wusste ja gleich, weil ich mich ja gar nicht als Stadtführerin oder so verstanden habe, sondern als Musikerin, war mir gleich wichtig, dass es eine musikalische Tour ist. Also, dass man auch die Musik spielt und am besten auch draußen unterwegs auf St. Pauli. Ja. Und wenn du Gitarre spielst, dann kannst du auch Ukulele spielen. Du musst natürlich die Akkorde neu lernen, ne? Weil die Ukulele hat ja so ein Open-Tuning.
Da hätte ich nämlich genau jetzt mal für die Laien nachgefragt, inwiefern sich die Ukulele von der Gitarre unterscheidet. Also für viele ist es wahrscheinlich einfach nur, ja, ist doch nur eine kleine Gitarre, aber also was sind so,
erstmal, dass vier Saiten sind.
Ja, eben, da fehlen ja dann zwei. Also wo ist dann da der Unterschied? Also wie...
Sie ist halt komplett anders gestimmt. Ja. Ne? Also es sind vier Saiten und sie ist quasi im Open Tuning gestimmt. Also sie ist so auf einen Akkord gestimmt. Die hawaiianische Ukulele, so das klassische Tuning, ist das C-Tuning. Also du hast quasi einen C-Akkord. Das wären wir jetzt mal ein bisschen nerdig.
Ja,
also
bitte,
mit der
darum
Sechste
geht's.
Dabei. Also, ne? So, das ist quasi ein C-Akkord und dann kommt noch das A dazu. So, solche Ukulelen habe ich auch. Aber für meine Tour nehme ich immer eine im D-Tuning. Also die ist ein bisschen höher. Ja. Also einen Ton höher gestimmt, also quasi ein D-Akkord mit dem H noch dabei. Also es fängt ja lustigerweise mit der hohen Seite an, dann wird's tief, ne? Also das Tuning ist ja B, du, D, B, so, ne? Also D und dann ein H dazu. Und ich benutze das D-Tuning auf meinen Touren, weil ich ja so viel Rock'n'Roll da spiele. Ja. Und dadurch, dass die Saiten ein bisschen doller gespannt sind, das ist für die Rock'n'Roll-Nummern einfach besser. Okay. Als dieses etwas lockere hawaiianische C-Tuning. Und also einmal natürlich war das unglaublich handlich, weil ich habe ja so viel Zeugs dabei, ne? Weil ich habe ja so viele Fotos dabei, die ich zeige und dann noch eine Gitarre auf dem Rücken, das wäre echt nervig. Aber vor allen Dingen ist mir das Instrument in den Sinn gekommen, weil es das Lieblingsinstrument von George Harrison war.
Tatsächlich.
Der war Ukulelen-Verrückter. Also der hatte Hunderte von Ukulelen und hat es auch geliebt. Er hatte ja so ein Anwesen auf Hawaii auch und hat da Mitte der 70er die Ukulele kennengelernt.
Okay, ich wollte gerade fragen, ob du weißt, ob es einen Beatles-Song mit Ukulelen-Einsatz gibt, aber wird den ziemlich keiner in den Sinn kommen.
Nee, da war ja die Sitar, kompliziert und komplex, die mitzunehmen. Ja. Aber die Ukulele hat er auf Hawaii kennengelernt und ist seitdem irgendwie auf Mission gewesen. Ja. Ich habe mittlerweile auch viele Leute aus Liverpool kennengelernt, aber auch Klaus Vormann und so, die mir immer davon erzählten, die entweder ein Instrument von George geschenkt bekommen haben, weil George immer, wie Klaus mir auch erzählte, immer mit Ukulelen unterwegs war. Also egal, wo du ihn getroffen hast, wenn Klaus ihn getroffen hat, auch hier irgendwie in Europa, dann hat er immer den Kofferraum voll mit Ukulelen. Denn die Idee von George war immer, und das finde ich auch so sympathisch und so George-typisch, vielleicht trifft er unterwegs jemanden, der mitspielt und dann hat er die Ukulele an jemanden verschenkt. Und so gibt es ganz viele Leute in der ganzen Welt, die von George eine Ukulele bekommen haben. Wie zum Beispiel auch Paul McCartney, der ja bis heute, also seit 20 Jahren, also seit George gestorben ist, auf jeder Show immer Something auf einer Ukulele spielt, die ihm George geschenkt hat, um an seinen lieben alten Freund zu erinnern. Also es ist immer ein ganz emotionaler Moment in den Paul McCartney-Shows. Aber eben auch deshalb, weil die Fans eben auch alle wissen, oh, George und die Ukulele. Mhm. Und wenn ich jetzt große Fans dabei habe, ist allein das dann immer schon so ein ganz emotionaler Start, dass die sehen, boah, die hat die Ukulele dabei und George und so. Und es geht ja um, ich will ja doch, dass es ein emotionaler Abend ist für die Leute, den sie am besten nicht vergessen.
Ja. Wo wir gerade bei Instrumenten sind, an der Musikhochschule in Hamburg, da musst oder willst du ja anscheinend noch ein zweites Instrument erlernen. Und das wird dann die Klarinette. Ja. War das eine gute Entscheidung? Also ist dir das Klarinettenspiel irgendwie nützlich oder verstauben da deine Fähigkeiten?
Ich habe seit meiner Abschlussprüfung, die ich mit irgendwie, ich glaube mit 4- oder so über die Bühne gebracht habe, tatsächlich nicht mehr gespielt. Ich habe sie danach einer Freundin geschenkt, deren Tochter Klarinette lernen wollte. Ja. Also während der Studienzeit hat mir das auch Spaß gemacht. Nur diese Prüfungsgeschichten, das fand ich irgendwie echt anstrengend.
Aber es war eher so eine Pflichtveranstaltung, weil du ein zweites Instrument dazu nehmen
musstest. Und ich hätte natürlich Gitarre nehmen können.
Wollte ich gerade sagen.
Aber ich habe es extra nicht genommen, weil ich ja Gitarre wirklich nur selber mir beigebracht hatte. Und ich hätte es dann nochmal klassisch lernen müssen. Also ich hätte auch meine gesamte Grifftechnik und alles neu lernen müssen.
Okay. Okay,
und ich hatte ganz große Angst, dass ich mir das dann irgendwie versaue selber dadurch. Und da habe ich gedacht, ich lerne lieber ein neues Instrument jetzt hier und guck mal, wie es so mit Blasinstrumenten irgendwie geht.
Also du magst und hörst natürlich noch viel mehr Musik und das hast du auch jetzt nach und nach schon anklingen lassen. Und ich habe dich einfach abgewürgt, weil ich jetzt mit dir darauf zu sprechen kommen möchte. Aber mit 12 und 13, da kommen die Stones und Elton John dazu. Und von letzterem bist du sogar derart massiver Fan, dass du mit 13 beginnst, dann seine frühen Alben in Gänze rauszuhören und dann auf dem Piano nachzuspielen. Mhm. Wie kam es dazu?
Also das Tolle war, also auch so ein toller Schicksalsschlag in Anführungszeichen, dass ich dann in diesem kleinen Dorf, in dem meine Eltern dann lebten im Westen, dabei bei Bremerhaven an der Nordsee, dass da tollerweise, es gab eine Musikschule und der Klavierlehrer oder auch der Leiter damals der Musikschule, Matthias Eckhardt, Matthias, ich habe dir so viel zu verdanken, der wurde mein Klavierlehrer und der war ein riesen Musikfan und hatte eine riesengroße Plattensammlung. Und dem habe ich natürlich erstmal von meiner Beatles-Begeisterung erzählt. Und ich habe ja dann immer nach und nach erst die Platten von meinem Taschengeld kaufen können. Und der hat mir erstmal alle Beatles-Platten auf Kassette überspielt, dass ich alles da hatte. Und ich selber habe sie mir dann nach und nach gekauft. Und dann soll ich, so erzählt er das heute immer, angeblich hätte ich damals gesagt, dass ich nie irgendwas anderes als die Beatles hören würde. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber er sagt, und dann war er auf Mission und auf einem Trip und wollte mir andere Musik beibringen und mir zeigen, es gibt auch noch mehr als die Beatles. Und dann hat er mir so ganz viel Alben der Stones überspielt, also die Alben, die ich auch jetzt immer noch super toll finde. Also meine Lieblingsalben der Stones, so angefangen mit so die End-60er-Phase. Ne? Ja. Also so Beggar's Banquet und Let It Bleed und Exile on Main Street und Sticky Fingers und so weiter.
Bin ich ganz bei dir.
So meine absolute Lieblings-, die Country-Phase, die Gram Parsons-Phase so ein bisschen. Und muss sagen, die Mick Taylor-Phase nachher natürlich auch, ne? Und dann hat er mir Elton John überspielt, weil ich ja nun mal Klavier gespielt habe.
Das bietet sich an.
Und er hat wirklich, dieser Typ, Matthias, der hatte wirklich alles von diesen Künstlern, jede einzelne Platte. Und er hat mir dann die erste richtig offizielle sozusagen Platte von Elton John überspielt, die nur Elton John heißt, mit Your Song drauf. Mhm. Die ja so sehr kammermusikalisch klassisch ist. Und die fand ich so toll, dass ich dann mich zu Hause, das war ja so mein Vehikel, wir hatten das Thema ja schon nach der Schule. In der Schule bin ich auch nicht so richtig angekommen, weil ich war das Mädel aus dem Osten, das dann auch gleich irgendwie so gut in der Schule war und obwohl die eigentlich kein Englisch hatte, alle beim Englisch übertrumpft hat und so und nerdig mit Brille und keiner hat meine Musik gehört und das Einzige war dann, dass ich nach Hause kam und dann die Musik gehört habe und mir die Platte von A bis Z auf dem Klavier rausgehört habe und gesungen und gespielt habe.
Aber du hast natürlich dann wirklich viel Glück mit deinem Musiklehrer gehabt, also mit Matthias, weil ich habe in diesem Podcast-Zusammenhang auch schon unangenehme Geschichten gehört, also dass viele, die ein Instrument erlernt haben, dann so ganz und gar nicht zurechtkamen mit der Person, die ihnen das entsprechende Instrument beigebracht hat, dass es teilweise sogar halb übergriffig war und so weiter. Also das hattet ihr einfach so eine Sympathie füreinander,
dass er
einfach Bock hatte, dir da mehr zu geben als nur Klavierunterricht?
Ja, ja, war viel mehr. Also es hörte erstmal der Druck des Klavierunterrichts auf, der vorher immer da war mit den Prüfungen.
Ja.
Dadurch, wir haben auch viele Stunden einfach nur über Musik geredet. Oder ich habe ihm dann natürlich das immer alles vorgespielt, was ich mir rausgehört habe. Und diese Stunde Klavierunterricht bei Matthias, das war das Highlight immer meiner Woche. Also besonders in den ersten Jahren, als wir damit als Familie noch nicht wirklich Fuß gefasst haben, alles fremd war für mich und draußen und auch in der eigenen Familiensituation. Und das war der Glücksmoment der Woche immer, dieser Unterricht. Und Matthias hatte jede Woche eine neue Kassette für mich. Dann kam Elton John, ich weiß noch so, Madman Across the Water und wie heißt dieses andere tolle Album? Tumbleweed Connection. Wunderschönes Album.
Ja.
Und dann er kam immer dann so, dann gebe ich ihm jetzt mal was Neues. Und dann kam er mit so seiner liebsten Musik, nämlich diese ganze amerikanische, kalifornische Songwriter-Szene.
Die Songwriter-Szene, die Laurel Canyon-Szene, wenn
ganz
man so will.
Ja, Laurel Canyon, natürlich.
Genau, und da hast du dann, das ging dann fließend für dich über. Du hast dann auch, also wahrscheinlich dann dank Matthias, James Taylor, Jackson Brown, Crosby, Stills, Nash und Young.
Er sah auch aus wie Jackson Brown.
Das ist ja nicht verkehrt. Das heißt, das ging dann immer so weiter. Mit 14 lernst du dann Van Morrison kennen.
Oh ja.
Und
auch
lieben seitdem.
Mhm.
Du sagst, dass der Gruntlaut-Mystiker dich immer begleitet hat.
Ja. Also bei Van Morrison, ich finde ja bei fast allen Künstlern, die ich verehre oder deren Musik mir so viel gegeben hat, finde ich es spannend, sich mit der Person so zu befassen und auch dem, was die so gesagt haben. Bei Van Morrison ist es ehrlich gesagt nicht so.
Ja.
Also das finde ich eher anstrengend, wenn du dir besonders jetzt natürlich in der Corona-Zeit hier anhörst, was Van Morrison da so erzählt. Und
oder Eric Clapton halt.
Oh, genau, Eric Clapton und die ganzen und Brexit und so diese Geschichten, was da bitte nicht darauf hören, bitte Künstler und Werk trennen. Das mache ich bei Van Morrison auf jeden Fall. Aber der hat eine Stimme, die mich von Anfang an irgendwie so, also die hat sowas in mir berührt. Also so, dass man da, also auch das, er hat ja so ein Album, das fand ich so Ende der 90er auch ganz toll, The Healing Game. Und das ist wirklich, ich finde, diese Musik hat wirklich was Heilendes. Der geht ja auch gesangstechnisch da irgendwie an Punkte, wo niemand anderes gesangstechnisch hingeht. Und deswegen meine ich das auch mit, dass das so was Mystisches hat. Also der ist ja selber wie in Trance, wenn er singt. Und das hörst du und das überträgt sich auch. Ich habe ihn schon oft live gesehen und ich glaube von 7, 8 Konzerten waren 5 wirklich super anstrengend, also mit abgebrochenen Konzerten und mit seinen Musiker während des Konzerts rausschmeißen und so, was man alles kennt so von ihm und Publikum anschreien und rummeckern. Aber 2 Shows das sind dann einfach so gewesen und deswegen geht man ja immer wieder hin, weil man denkt, vielleicht ist heute wieder so eine Show, die du dein Leben lang nicht vergisst und die dir so viel mitgibt.
Ja, diese Ausfälle gab es bei mir nicht, als ich ihn gesehen habe, aber ich war überrascht, weil er hat nicht eine Ansage gemacht, die ans Publikum gerichtet war, was aber unter anderem daran lag, weil er von einem Song in den nächsten war. Also der hat ohne Unterlass hat die Band mit ihm Songs abgefeuert. Da gab's keine Pausen. Also einmal aus dem Komplettwerk und zack, 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 zack. Das war irritierend, weil so, er hat uns zwar gegeben, was wir wollten, aber trotzdem durch diese Fließbandarbeit eine Distanz aufgebaut. Also es war ganz ulkig.
Total, ja. Ich habe 1998, eins meiner schönsten Konzerte, das ich je erlebt habe, war, als ich ihn zu der Tour mit The Healing Game im Stadtpark gesehen habe.
Ja.
Und da war er eben auch, da war er dann auch mit Musikern unterwegs, glaube ich, die mit denen er dann, die er auch hochschätzt, wie zum Beispiel Pee Wee Ellis am Saxophon. Ja. Und da werde ich nie vergessen, da war er so gut aufgelegt und hat so toll improvisiert. Und das war ein ganz freies Konzert so, ne? Ja. Also das wirkte gar nicht irgendwie so abgespult. Ja. Und ich weiß noch, dass er zusammen mit den Bläsern und mit Pee Wee Ellis da auf den Rasen vom Stadtpark nach vorne gegangen ist. Ja. Und dann haben sie akustisch, also ohne Verstärkung, dann da vorne mit dem Publikum gesungen und gespielt, und er hat irgendwas vorgesungen und die Bläser haben das nachgespielt und so. Also es war unfassbar toll.
Und man muss ihm ja auch lassen, er ist einer der besten Blue-Eyed Soul-Sänger oder weißen Wahnsinn. Soul-Sänger, wenn man so möchte. Und diese vor seiner Solo-Karriere, das, was er, also die mit Them, die zwei Alben, ist ja, hat er ja auch schon Garage-Rock-Geschichte geschrieben und so, also ist ja bemerkenswert.
Ja, also einer meiner absoluten Lieblingssongs, wenn ich jetzt so 5 Lieblingssongs sagen sollte, ist garantiert für mich unter den ersten 5 Songs seine Interpretation von It's All Over Now, Baby Blue.
Da bin ich ganz bei dir. Der taucht unter meinen 20 liebsten Songs bestimmt auch irgendwo auf.
Ja, weil das ist so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn das ist, was der aus diesem Dylan-Song gemacht hat. Das
unglaublich,
ist Wahnsinn.
Ja, ja.
Und wenn das Intro losgeht, egal wo das läuft, ne? Also so, wenn es im Radio läuft, es bleibt immer kurz mein Herz stehen. Es ist so, du bist in so einer magischen Sphäre auf einmal drin Song. Ne?
Aber der Song klingt auch so unglaublich zeitlos und so klar und kristallin und cool. Ja. Also was da alles drin steckt.
Ja, ja, also auch ein absolutes Genie, natürlich. Ne? Ja. Also der Alte.
der Alte. Wenn es um diese Laurel Canyon Szene geht und die Generation Woodstock, dann darf natürlich Joni Mitchell nicht fehlen. Und die entdeckst du dann so ungefähr mit ab 15. Also in dieser ganzen, wahrscheinlich auch durch Matthias, irgendwann seid ihr dann bei Joni Mitchell angekommen.
Ich probiere mal eine Frau aus.
Und das Kennenlernen mit ihr, also ihre Musik und insbesondere dem Meisterwerk Blue, was damit einhergeht, als du das Meisterwerk Blue kennenlernst, das geht so ein bisschen einher mit deiner ersten großen unglücklichen Liebe. Was war da los?
Also das hat so natürlich auch mit dem gut aussehenden Matthias zu tun.
Achso,
Nichts Übergriffiges.
Nein. Aber das hätte ja sein können, dass du mehr als nur, also dass du eine Zuneigung dann für Matthias.
Natürlich, klar.
Ja, ich weiß nur nicht, ob das jetzt die unglückliche Verliebtheit war oder ob es da dann vielleicht auch jemand in der Schule oder sonst wo gab.
Nicht so richtig. Und aber ich finde ganz, also die Geschichte ist insofern spannend, als der Klavierlehrer, der besagt, mir eben dann irgendwann, ich glaube auch schon mit 12, 13, so Joni Mitchell überspielt hat. Und Blue und Hegira, die Alben. Und ich konnte mit dieser hohen Frauenstimme überhaupt nichts anfangen. Yeah. Also ich hab da gar keinen Zugang gefunden. Und er sagte, warte mal ein paar Jahre und so, ne? Aber er wollte es mir schon mal so zeigen. Und ich fand es wirklich relativ gruselig so am Anfang. Ne? Also diese kieksenden Höhen und so, die sie manchmal da in der Stimme hat. Yeah. Und dann kam der Moment, als Matthias nämlich von der Musikschule ging, um aufzuhören. Und ich dann so realisiert habe, oh nein, und dieser Glücksmoment so einher mit so einer leichten Verliebtheit und so, das ist jetzt vorbei. Und ich weiß noch, an dem letzten Tag, als wir die letzte Stunde hatten, bin ich dann nach Hause gegangen, Tränen überströmt, und habe mir das Blue-Album aufgelegt. Ja. Und in dem Moment habe ich es verstanden. Also sofort den Zugang dazu bekommen, und das ist die ganze Nacht über gehört und dann nicht aufgehört, Joni Mitchell zu hören. Und da habe ich mich vorgearbeitet, so in ihrer Karriere. Runnings und so. Das ist ja eine ganze Welt, so eine riesige Welt musikalisch, die sich dir da öffnet.
Ja, ich habe mal eine Dokumentation über diese Laurel Canyon Szene gesehen und dort gelernt, dass ja alle von Joni komplett verzaubert waren und sie ja auch für die Größte gehalten haben und dass ja auch die komplette Crosby, Stills, Nash Gang
ja
total angetan war. Und Nash, ich glaube, Nash war irgendwann mit ihr auch zusammen, ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Zusammen, muss man oder sagen, ne? Ehrlich gesagt. Sie hat alle in ihren Bann gezogen. Erst und mit David Crosby, der hat sie ja, ja, der hat ja das erste Album auch produziert.
Ja.
Und hat sie da, gibt's so lustige Geschichten, wie David Crosby sie ja dann von New York nach L.A. sozusagen bringt, in die Szene da und dann so die ganze Musiker einlädt zu sich ins Haus und dann wurde Joni präsentiert und musste als blonde Engel so eine Treppe runterlaufen,
ja,
und dann waren alle schon hin und weg und dann setzte sie sich hin und spielte Michael from Mountains und diese ganzen mystischen frühen Songs und alle waren verzaubert und er ist der Produzent ihres ersten Albums, ja, aber eigentlich hat er nur auf Record gedrückt, das ist ja nur Joni und ihre Gitarre,
ja,
dann
und sie ist wahrscheinlich dann zurückgelehnt und einen Dübel getraucht. Wie man ihn so kennt.
Sowieso natürlich, das, ne? und Nash, Graham Nash war mit ihr zusammen, ne? Also die beiden waren ja, haben ja auch über ihre Liebe ganz viel geschrieben.
Ja.
Graham Nash auf sehr relativ einfache, aber auch schöne Art, ja, und Weise, ne? Mit Our House is a very, very, very fine house.
Ist auch ein schönes Lied.
Und Joni schreibt natürlich dann auf ganz andere, viel tiefere Art und Weise, ne? Wenn sie River zum Beispiel über das Ende der, ja, Liebe schreibt, ne? So ist ja niemand, keine Künstlerin, kein Künstler vorher mit sich selber ins Gericht gegangen wie Joni Mitchell.
Ja.
Also dieses Confessional Songwriting oder dass man das ein Künstler oder was denn der Begriff des Songwriters wurde ja dann so ausgelegt nach Joni, also dass man über sich selber und über seine eigenen Gefühle schreibt.
Mhm.
Und da war Joni, die hat diesen Begriff eigentlich geprägt, würde ich mal so sagen,
ja,
oder diese Begriffsdeutung und hat es aber auch in Perfektion betrieben, wie es danach nie jemand geschafft hat.
Was du mir hier gerade erzählst, sind das Dinge, die du dann teilweise auch erzählst, wenn du mit dem Joni Project spielst, also das bist du mit zwei Mitmusikerinnen,
ja,
und ihr spielt oder ihr covert Songs von Joni Mitchell, aber bist du da dann auch dieses Popkulturlexikon, was dann auch die Geschichte hinter manchen Songs erzählt und so?
Ja, also da sprechen wir nicht jetzt über so das Allgemeine oder pophistorisch oder so, was Joni angeht. Damit habe ich mich natürlich total auseinandergesetzt und finde ich auch total spannend. Vor allen Dingen, wie sie als Frau so, ne, in der damaligen ja auch kompletten Männerwelt so ihr Ding durchzieht und sich von niemandem was sagen lässt und ihre Alben selber produziert und einfach das macht, was sie für richtig,
ja,
hält, ohne darauf zu achten, ob es ein Hit wird oder nicht. Ne?
Ja.
Aber was ich bei vielen Beatles-Shows gerne mache, tatsächlich sehr gerne und auch bei Joni Mitchell, ist, dass wir die Geschichten hinter den Songs erzählen,
ja,
immer wieder.
Ja.
Weil ich glaube, ich merke das auch bei meinen Beatles-Shows, dass das für viele Menschen dann nochmal einen ganz anderen Zugang eröffnet.
Mhm.
Wenn sie so die Story dahinter kennen, wenn sie so ein bisschen was Autobiografisches dazu kennen und vor allen Dingen, wenn man ein bisschen in die Texte reingeht.
Mhm.
Besonders hier, wo in Deutschland, wo du nicht die Native Speaker da hast, und die Texte von Joni Mitchell sind ja durchaus extrem,
ja,
komplex,
ja,
ne? Und,
ja,
vor allen Dingen auch unheimlich witzig, was, ja, die wenigsten Leute wissen. Und da erzählen wir dann gerne so ein paar Hintergrundgeschichten während der Show.
Du hast mir vorab verraten, dass Blue dein heimliches Lieblingsalbum bleibt. Warum denn heimlich? Weil es eigentlich ein Beatles-Album ist.
Ein schlechtes Gewissen.
Und genau, das wäre dann nämlich meine Frage, ob dir tatsächlich dann quasi Blue noch wichtiger ist als die einzelnen Beatles-Alben.
Das ist immer mal so, mal so.
Es,
aber das,
ja,
ist so wahrscheinlich, da
so
ranken sich sehr einige Alben, ja, so um die ersten drei Plätze. Joni Mitchell, also,
ja,
dieses Blue-Album ist für mich so, es ist so perfekt und so, da ist einfach jeder Song berührt mich da so.
Mhm.
Bei den Beatles hast du dann auf Rubber Soul auch immer noch mal sowas wie Run for Your Life oder
ja,
bei Revolver Yellow Submarine dazwischen.
Ja.
Und das bringt einen dann so im Hören so ein bisschen raus.
Ja.
So, wenn ich jetzt so zwei, natürlich Beatles-Alben, Rubber Soul, Revolver und so, auch das White-Album,
ja,
so wenn ich darüber spreche oder wenn ich darüber nachdenke, Alben mit auf eine einsame Insel zu nehmen, dann sind das vielleicht die drei Beatles-Alben.
Ja.
Aber so meine so emotional tiefsten Alben, die ich brauche unbedingt, sind wahrscheinlich Blue und Astral Weeks von okay. Van Morrison.
Ja. Meine Frage, also wenn es jetzt nicht Studio, also wenn man jetzt die, wenn man auch Compilations wählen dürfte, wäre dir denn geholfen, wenn man sagt, okay, dann noch Beatles Blau und Rot, weil damit sind alle die Hits abgedeckt?
Nee.
Okay.
Nein, ich brauche die kleinen Songs vor allen Dingen dazwischen.
Die Deep Cuts.
Ja, und ich brauche ich brauch Rubber Soul im Ganzen und so und nicht nur die Hits. Ja. Und ich muss, wenn es um eine Insel geht, dann muss ich nicht unbedingt die Singles, die Single-Hits dabei haben. Da brauche ich eher Julia oder Here, There and Everywhere und Blackbird und so natürlich.
Interessant ist ja, dass deine Hörgewohnheiten als Teenagerin komplett anachronistisch sind, also halt nichts mit dem zu tun haben, was zu dem Zeitpunkt irgendwie im Trend war, ob es nur die späten 80er oder dann, keine Ahnung, die ganze Grunge-Alternative-Welle oder so in den 90ern ist.
Das habe ich alles mitgekriegt, aber war da nicht drin.
Und was du aber hörst, sind ja weitgehend zeitlos klassische KünstlerInnen. Und die eben auch, die aber halt eben nicht der zeitgenössische Soundtrack für die Zeit sind, in der du aufgewachsen bist. Und deine MitschülerInnen und andere Menschen in deinem Alter, die haben wahrscheinlich ganz andere Vorlieben gehabt. Und im Radio oder im Musikfernsehen konntest du natürlich deine Lieblingsmusik auch nicht zwangsläufig finden. Zumindest nicht in den populäreren Gefilden. Wie darf man sich da so deinen Teenagerinnen Dasein vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass Musik war ja oder ist ja die wichtigste Sache der Welt für dich eigentlich. Mhm. Wenn du die nicht mal zwangsläufig als Anknüpfungspunkt nehmen kannst, um zarte Bande mit anderen Freunden zu schließen, weil die was ganz anderes hören und weil die nicht kapieren, wie du da eigentlich unterwegs bist, ne?
Ich bin auch da ganz schön, also besonders als wir dann in den Westen kamen, so mit 12, 13, auf komplette Ablehnung und wurde ausgelacht, ne, dass ich die Beatles irgendwie gut fand. Ich werde nie vergessen, da bin ich dann aufs Gymnasium gekommen, 7. Klasse nach Cuxhaven und dann hat irgendwie, ich glaube der Englischlehrer hat gefragt oder hat so Zettel ausgeteilt, so kleine, wo jeder seine Lieblingsband raufschreiben sollte.
Ja.
Und dann wurden die Namen dann an die Tafel der Bands an die Tafel geschrieben, so, ne? Und da stand, glaube ich, 15 Mal New Kids on the Block. Obwohl die auch gar nicht, sehr Beatlesque auch, ne? Ich fand die heimlich gar nicht so schlecht damals. Ja. Und dann standen so ein paar Hardrock-Bands, ich glaube Iron Maiden und so stand dann da, so wusste man, das sind einige Jungs und so weiter.
Der Quotenmetaller, den man in jeder Klasse hat.
Und dann stand einmal Beatles.
Ja.
Und dann ging es drum, wer Beatles, und dann drehten die sich um zu mir und oh, das ist bestimmt die.
Das ist bestimmt.
Oh Gott. Und ich hatte dann immer, auch über die Jahre, ich hatte so einzelne beste Freundinnen. Mhm. Zum Beispiel eine gute Freundin im Dorf und die war Elvis-Fan.
Ja.
Und die war sozusagen auch in einer anderen Zeit unterwegs. Und die hat sich nicht für die Beatles interessiert, aber insofern haben wir dann irgendwie angedockt. Und dann hatte ich immer so einzelne Freundschaften mit Leuten, die dann auch so Musik gemacht haben zum Beispiel, aber es war schon sehr einsam. Ich war mit der Musik ein bisschen alleine, so in meiner frühen Jugend.
Genau, du hast gesagt, dass das bei dir so ein Lieblingsmusik im eigenen Zimmer Ding war und was dich wahrscheinlich zu einer relativ introvertierten Person gemacht hat zu der Zeit, schätze ich. Aber da muss es ja dann irgendwann den Wandel gegeben haben, weil introvertiert habe ich dich jetzt nicht kennengelernt. Also im Gegenteil, du trittst vor Leute und redest laut und deutlich vor Publikum, du stehst auf der Bühne und machst Musik, sprich, du scheinst aus dem Schneckenhaus rausgekommen zu sein, falls du je wirklich da drin gesteckt hast, aber du hast, das hast du, ne?
Ich auf jeden Fall.
Ja.
Aber dann, das ist auch über die Musik passiert. Mhm. Also so früher, ich glaube, ich hatte immer in mir, dass ich gerne aufgetreten bin oder gerne auch rausgegangen bin. Ja. Weil so meinen ersten Auftritt hatte ich ja noch zu DDR-Zeiten beim Fest der jungen Talente, ja, im Kulturhaus Grabo, ja, wo sonst nur so ja, kommunistische, sozialistische Lieder wie der kleine Trompeter oder kleine weiße Friedenstaube oder so gesungen wurden. Da hatte ich dann meinen ersten Auftritt mit Let It Be und Hey Jude und habe mir, ja, so zwei Mädels aus meiner Klasse als Backing Girls dazu geholt und das hat mir schon super viel Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist was für mich. Mhm. Aber dann bin ich ins Schneckenhaus zurückgedrängt worden, als wir dann im Westen waren die ersten Jahre und ich niemanden hatte, mit dem ich diese Liebe teilen konnte. Mhm. Und durch die Aufnahmen, die ich da mit meinem Vierspurgerät gemacht habe, ist ein Mensch aus der Musikschule in Cuxhaven irgendwann auf mich aufmerksam geworden.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich, also von irgendwem hat er was gehört von mir, weil ich das einigen Leuten gegeben habe. Und der hat dann der hat mich eingeladen, habe ich ihm was vorgespielt, also so auch eigene Songs.
Ja.
Und der hat das einem Musiker in Cuxhaven gezeigt. Mhm. Ich war dann 15, Maggi Makalowski, super Typ, ganz toller, so echter Rockgitarrist, der hatte eine Band, die hießen The Psycho Bones.
Ja.
Und der hat das gehört und so eine Blues-Nummer von mir, ich weiß nicht, eine schöne Nummer, finde ich auch heute eigentlich noch echt schön, I'm So Weary Deep Inside, also sieht man schon, bei welchen Themen ich war. und der hat das gehört und dachte, boah, was ist das für eine Stimme? Der dachte, ich bin Mitte 20 oder so, also ich hatte eine sehr tiefe Stimme, habe die natürlich auch immer noch, aber auch damals schon.
Ja.
Und dann hat Maggi mich eingeladen in so einen Proberaum. Und da war ich dann, ja, war ich 15, 16 irgendwie, muss ich da gewesen sein, nach Cuxhaven. Und ich weiß nicht, ob ich da reinkam und dann waren da so ein paar langhaarige, N20-jährige Typen mit ihren Bierdosen und so. Und ich wusste irgendwie, das ist meine Welt hier.
Ja, ja.
Das ist toll. Und ich hab mich mit meiner Gitarre da ans Fenster gesetzt und den Song gespielt. Und dann waren die total beeindruckt und haben gesagt, ja, wir haben hier einen Freund, Manni, der nimmt auf.
Ja.
Super Tonmann, der war vorher in Hamburg und hat für M-Town die ganzen Konzerte auch im Stadtpark gemischt. Mhm. Zufällig bin ich dem dann begegnet. Und so haben wir dann Aufnahmen gemacht und ich hatte dann eine Band.
Ja.
Und weil die meinen Namen so lustig und so gut fanden, haben sie auch mit einem super, mit Boris Mönch, ganz toller Schlagzeuger, haben die dann gesagt, oh, dann nennen wir uns Hempels, weil der Name ist doch lustig und ich bin Maggi Hempel und du bist Bo Hempel. Und dann hatten wir unsere Auftritte da in der Cuxhavener Szene und dann ist das so langsam passiert, dass ich also so über die Jahre immer mehr rauskam.
Aber am Ende deiner Teenagerzeit, da lernst du auch Patti Smith kennen und schätzen und bist dir bis heute treu geblieben. Du glaubst, dass du sie bestimmt 10-mal schon live gesehen hast. Mhm. Und hat ihr Spirit, ihre Kraft und auch ihre Bücher, die du sehr schätzt, haben die dazu beigetragen, wer du heute bist? Haben die dir auch mit Mut gemacht, dass du dich emanzipierst?
Ja, also wenn man Patti Smith live sieht, ne, das ist ja bis heute wie die größte Rock'n'Roll-Show.
Ja.
Also ich weiß noch, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch mal, ich habe jetzt gerade das Konzert leider verpasst, weil wir eine Probe hatten, aber die spuckt ja immer noch ins Publikum und feiert einfach, hält die Rock'n'Roll-Fahne so hoch und auch die Bücher und das, was ich über sie gelesen habe und auch ihre Musik ist ja so von dem Rock'n'Roll-Spirit beeinflusst und dass das eine Frau macht, das fand ich eben total faszinierend.
Aber auch eine Frau, die natürlich sowas Genderfluides mit sich bringt, die irgendwo zwischen den Geschlechtern eigentlich wandelt, die man nicht in eine Schublade stecken kann.
Da konnte ich einen totalen Draht zu finden, weil ich mich selber damals eher so, ich habe nur Jungs gehört, nur Jungs nachgesungen, habe mich selber auch irgendwie als Junge gefühlt, so ein bisschen.
Ja.
Und diese Energie, die sie dann hat, ne, auch in der Musik, die konnte ich total so total nachfühlen, so in meinem Leben. Also einerseits natürlich dieses emotionale Joni Mitchell, sehr weibliche Ding und dann Patti Smith und das hat mich sehr geprägt, auch mich selber zu finden dann. Und was Patti Smith angeht, auch immer dieser Wunsch, das merkst du ja ganz schnell, wenn du ein bisschen was über sie liest, oder hörst, und in ihren Büchern natürlich, dass sie immer wieder versucht, so ein poetisches Leben zu führen. Also in jedem Moment die Poesie und die Tiefe und die Intensität zu sehen und das auch mit Freundschaften, einfach mit Menschen zu haben. Und da das hat mich total geprägt. Also auch wie sie, mit welchen Augen sie auf die Welt blickt.
Am Ende deiner Teenagerzeit, also nach dem Abi und nach Cuxhaven, gehst du nach Hamburg. Mhm. Ich nehme mal an, aus der Motivation heraus, dann hier zu studieren. Ne?
Ja.
Also das war wahrscheinlich so naheliegend. Und dann gibt's da einen Popkurs, wahrscheinlich im Rahmen deines Studiums. Ne?
Nee, das ist nicht im Rahmen des Studiums. Der Popkurs ist ja schon lange, seit den 80ern und so, da sind ganz viele auch große Popbands daraus hervorgegangen.
Ja.
Und der Popkurs war aber auch ist bis heute an der Musikhochschule.
Okay.
Und ich habe da sowieso studiert und dann habe ich 2000 den Popkurs gemacht und das war auch so ein ganz wichtiger Moment.
Genau, da hast du Polaroy und Ecki,
Sebastian alias, er damals
alias
noch.
Jean-Michel, beide später bei Wir sind Helden.
Judith hat ihn auch mitgemacht, ne, den Popkurs. Also die Wir sind Helden-Band
das heißt, hat
sich da
auf
unserem Popkurs geformt.
Ja, hat Judith dir dann quasi deine Mitmusiker geklaut, denn du hast
manche
ja...
Manche Leute sehen das
ja,
so.
Denn du hattest ja mit den beiden theoretisch eine Band, ne?
Ja,
oder war es theoretisch, du hattest mit den beiden.
Ja, vor allen Dingen mit Sebastian oder Pola, wir waren auch ganz, ganz eng befreundet, aber das ist ja so eine Findungsphase für uns alle gewesen. Ja. Also Judith ist auch hauptsächlich als Texterin, weil sie noch damals zum Kurs gekommen, hatte da schon komplett die Texte, waren im Textkurs zusammen und da hatte sie komplett diesen Text zu Denkmal. Sie haben uns ein Denkmal gebaut, Vollidiot, weißt du, dass die Liebe versaut, hatte keine Musik dazu und es war schon dieser Text, ich weiß noch, wie der uns alle komplett umgehauen hat.
Ja.
Judith hatte relativ wenig mit, würde ich jetzt mal so sagen, mit Musik und Gesang. Ich weiß nur, sie kam da mit so einer total verstimmten Gitarre an, konnte die nicht stimmen. Und wir haben uns sehr gut angefreundet da auch. Und sie hat dann den Weg gefunden, und wir haben ja alle mit mehreren Leuten zusammengespielt und es fand sich dann so über die nächsten 2 Jahre, würde ich so sagen. Und bei Judith stellte sich dann mehr raus, sie will wirklich dieses Band-Ding. Und das wollte Sebastian oder Pola auch. Die beiden sind ja auch ein Paar geworden dann, so ein bisschen später. Und bei mir stellte sich dann relativ klar raus, dass ich eigentlich nicht dieses Band-Ding, obwohl ich es gefühlt habe, machen kann mit meiner Musik, weil ich eher Singer-Songwriter bin.
Ja.
Und das war einfach auch der Grund dann, warum zum Beispiel Sebastian dann Vollzeit zu Judith gegangen ist. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass sie dann auch ein Paar wurden. Aber weil Sebastian und Ecki war auch im Popkurs, hat mehrere Shows mit uns zusammengespielt. Der hat sowieso mit ganz vielen Leuten Musik gemacht und ist dann zu Wir sind Helden gegangen. Und das fand ich auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil das relativ klar war, dass ich was anderes will. So, obwohl das schon irgendwie, es ist schräg damals, wenn alle so sind auf dem Weg so oder mit dem Wunsch, mit der eigenen Musik rauszukommen und dann ziehen die ja in einem Tempo an dir vorbei, irgendwie so ein bisschen. Und wir sind den Weg einfach toll gegangen und vor allen Dingen mit einfach so auch so tollen Texten, ne, die dann in die deutsche Musik Einzug hielten.
Aber du bist ja dann auch deinen eigenen Weg gegangen, der im Zweifel eben besser zu dir passt, nämlich ab 2001 ungefähr, da trittst du mit einem Akustiktrio in den Bars auf St. Pauli auf. Nun kann die Reeperbahn und das Drumherum ja ein recht raues Pflaster sein. Mhm. Hat man dich und deine Musik, die ja weit entfernt ist von stumpfer Baller- und Partymusik, da immer gut aufgenommen? Oder hattest du oft genug das Pech, in einer Bar zu sitzen, wo irgendwelche Rowdies waren, die dann dachten, nee, wir wollen jetzt, spiel doch mal hier von Scooter oder so.
Die Momente gab es natürlich.
Ja.
Aber das war so ich fand das toll, das auszuprobieren, weil das für mich so meine Beatles-Schule war. Weißt du, so mehrfach in der Woche hier auf so in Bars zu spielen, auch so in so Irish-Pubs, ne? Und dann hatten wir einen Steady-Gig immer mittwochs mit dem Akustiktrio in der Roten Laterne. Und die Rote Laterne gibt's bis heute, gibt's jetzt keine Live-Musik mehr, aber es ist so ein kleiner, süßer Laden in der Gerhardstraße, wirklich direkt an der Herbertstraße dran. Mhm. Und da habe ich definitiv gelernt, mit Publikum umzugehen. Weil es kam, also wir ich weiß, auch so St. Pauli-mäßig, ne? Ich glaube, unser erstes Set ging irgendwie 9:30 los und dann das nächste Set war 11 und dann das nächste 1. Da haben wir oft bis 3, 4 gespielt. Ich musste am nächsten Morgen 8 in der Vorlesung an der Hochschule sein, aber das hat man damals alles geschafft.
Ja.
Und es kam wirklich eigentlich fast jede Nacht ab zu einem bestimmten Zeitpunkt kam so eine Horde von Typen rein und mit 30 Leuten war der Laden eigentlich komplett voll. Ja. Kam immer so Horde von 7 bis 10 Typen, die direkt aus der Herbertstraße in die Kneipe kamen.
Ja.
Und der Spruch, der wirklich jede zweite Woche fiel, war so während des Songs. Ja. Wir spielten irgendwie eine schöne Crowded House Nummer. Wir hatten ja immer so ein gemischtes Programm aus eigenen Stücken und Beatles, Crowded House, Akustiknummern, alle möglichen, auch so Nummern, die damals aktuell Travis und so haben wir gespielt. Mhm. Und da kam immer irgendeiner so besoffen an, nach vorne zu uns, also Mikro, und sagte, so, spielst du noch Sweet Home Alabama? So.
Ja.
Haben wir nie gespielt. Ja. Manchmal hat der Gitarrist das Riff angefangen, aber nee, wir spielen jetzt einen Beatles-Song für dich. Aber irgendwie lernt man die Leute zu handeln.
Ja. Ja.
Und das hat mir sehr geholfen dann, als ich angefangen habe mit Touren auf St. Pauli. Das muss ich ja, ich glaube, das beherrsche ich wirklich richtig gut. Du hast ja immer irgendwelche komischen Leute, die sich dazu gesellen auf St. Pauli.
Ja, ja.
Und da musst du immer mit Humor und auch einer gewissen Autorität natürlich dann da mit denen umgehen.
2010, da erscheint dein Solo-Debüt, So nah dran heißt das. Und das sind intime, poppige Akustik-Songs.
Mhm.
Erklär doch mal kurz, was ist die Geschichte hinter der Platte?
Das war ja ein langer Weg, langer, steiniger Weg dahin, mit über Jahre spielen und Demos aufnehmen mit verschiedensten Leuten. Und ich habe viel Vorprogramm gespielt, ich weiß noch so Edo Zanki und so, der das auch mal angefangen hat zu produzieren. Und boah, das war lange, lange, bis ich dann so der Punkt, an dem ich merkte, so jetzt muss ich mich mal zusammenreißen, war, als ich Nils Koppbruch, dem wunderbaren Nils Koppbruch begegnete, weil der wirklich für mich der tollste deutsche Texter war und ich ja eigentlich mit deutschen Texten nicht viel am Hut hatte. Ich bin durch den Popkurs tatsächlich dazu, haben alle gesagt, Mensch, lass das mit Englisch, versuch mal Deutsch.
Ja.
Und das habe ich dann 10 Jahre lang gemacht und bin dann mal an Nils rangetreten, ob der mit mir nicht was schreiben will.
Mhm.
Und ich habe ihm Songs vorgespielt und er fand einen Song richtig toll und hat gesagt, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und so habe ich dann mit Nils an mehreren Songs gearbeitet und dann Interesse so von einem Manager, der auch über die Wir-sind-Helden-Connection kam, Sven Hasenjäger, der ist jetzt ziemlich groß im Geschäft.
Mhm.
Und wir haben dann habe ich tolle Musiker gefunden, mit denen ich zum Teil jetzt noch spiele und die Nash Ketelsen als Produzenten, der auch Nils Frevert und so damals aufgenommen hat, war der Gitarrist von Nationalgalerie. Und mit denen haben wir dann fast alles live, also live als Band dann eingespielt. Und das Album, da sind zum Teil Songs drauf, die ich schon viele Jahre hatte und viele Songs eben aus der Zeit, das war für mich eine ganz schwere emotionale Zeit, weil ich ja Mutter war, junge Mutter und dann über Jahre eine Trennungsgeschichte und das ist sehr präsent in diesem Album auf jeden Fall.
Ja.
Also es ist schon, das ist eher an Joni Mitchell natürlich interessiert, mit viel Open Tunings drin und sehr akustisch ja, dann haben wir da gespielt und so weiter. Das war aber schwierig, dann mit sowas auch ins Radio zu kommen. Also es war so ein bisschen frustrierend, auch so ein bisschen die Zeit danach dann live zu spielen und du kannst deine Musiker nicht bezahlen und tourst umher und deswegen habe ich ja dann irgendwann, das hat sich ja nicht so richtig ergeben, dass ich da so eine erfolgreiche Laufbahn, also wo man mit auch ein bisschen Geld verdienen kann, sieht das daraus entwickelt. Und parallel wurde diese Beatles-Tour bei mir oder dieses Beatles-Expertentum und auch mit Beatles-Shows auftreten so groß, dass ich irgendwann gar nicht mehr so richtig die Zeit hatte für eigene Musik.
Ja.
ich schreibe jetzt noch ein bisschen und es sind auch mehrere Songs in der Schublade schon seit Jahren, wo es auch schon Aufnahmen gibt und so. Und ich weiß auch, dass das irgendwann kommen wird, ohne dass ich jetzt nochmal so darauf hoffe, damit will ich groß rauskommen oder irgendwie sowas. Aber das, da muss ich irgendwann mal wieder so einen Moment finden. Also das fände ich schön. Aber es ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten und andere Themen wie auch so Musikvermittlung, sage ich mal so, oder dieses große musikalische Erbe in Hamburg bewahren, ist es jetzt eigentlich so eher das, was mich ausmacht musikalisch.
Ja, du bewahrst auch mit, indem du die Band The Silver Spoons betreibst, ein Beatles-Trio mit Billy King und Ben Barrett. Wer sind die beiden? Kennt man die?
Du hast so Billy King kennt man aber eher so in Schlagerkreisen wahrscheinlich. Ja. Und da weiß keiner von den Roland Kaiser-Fans, mit dem er immer auf Tour ist, oder Howard Carpendale oder Helene Fischer. Billy ist der, ich würde mal sagen, der bekannteste Backing-Sänger Deutschlands.
Okay.
Also der singt irgendwie alles, was, sagen wir mal so, in den Charts ist und was so überhaupt nicht meine Musik ist und vermutlich auch nicht wirklich Billys.
Ja.
Da singt er die Chöre. Sei es bei Santiano, bei Helene Fischer, bei Roland Kaiser, bei Maite Kelly und wie sie alle heißen.
Okay.
Und ist mit denen auch bei Marius Müller-Westernhagen und so, mit dem war er jahrelang auf Tour. Und Billy ist ein begnadeter Sänger und wir haben uns über eine große Beatles-Show kennengelernt, als ich das komplette White-Album mit ganz vielen Künstlern im Grünspan aufgeführt habe.
Oh, wow.
Und 23 Künstler waren wir und ich habe einen
einschließlich der Musik konkret Stücke, also diese
einschließlich Revolution Number 9 live aufgeführt.
Wow.
Von einer so Berliner Jazzband, die das live mit den original klassischen Platten, die da zu hören sind, mit Plattenspieler auf der Bühne und mit Publikumsinteraktion, also es war grandios.
Ja.
Und ich brauchte noch jemanden, der einen Blues singt. Yeah Blues ist ja da drauf. Und dann sagte ein Freund von mir, Mensch, frag doch mal Billy.
Ja.
Billy King, also der kann alles singen.
Ja.
Und dann bin ich an Billy rangetreten und dann sagte Billy mir, du, ich verfolge dich schon seit Jahren und freue mich, dass du mich endlich mal ansprichst, denn ich bin neben dir wahrscheinlich der größte Beatles-Fan in Hamburg. Und so haben wir uns dann kennen und lieben gelernt und bei all meinen großen Beatles-Shows ist Billy dabei. Und zu unserer großen Abbey Road Show zum 50. Jubiläum, wo wir auch mit Künstlern wie Otto Waalkes und ganz vielen Leuten in der Fabrik komplett Abbey Road aufgeführt haben, seit der Show haben wir so ein Trio gegründet mit Ben. Ben kommt aus London, ist ganz toller Singer-Songwriter, super Gitarrist. Und unser Steckenpferd ist auch eine ganz große Liebe von mir, die dreistimmigen Harmonien. Und wir singen die ganzen tollen dreistimmigen Nummern der Beatles mit drei Stimmen, drei Gitarren. Also as simple as that, ne? Ganz pur.
Das klingt toll. Lass mich mal ganz kurz nach dem Namen fragen. Er heißt Silver Spoons. Ist das irgendeine Beatles-Anspielung, die ich nicht kapiere?
Ja.
Ja.
Denn wir haben damals zu der Abbey Road Show uns, weil das Album selber, damit kannst du dich einen ganzen Abend füllen, haben wir quasi aus der großen Band raus, wir drei Sänger, uns gebildet und gesagt, wir machen unser eigenes Vorprogramm und dann müssen wir, haben wir aus Quatsch eben eine Songzeile aus Abbey Road genommen, nämlich She came in through the bathroom window, protected by a silver spoon. Und so kam die Idee mit, eigentlich sollte das nur für den Abend sein, the Silver Spoons, aber es haben so viele Leute so geliebt, dass wir gleich Anfragen bekommen haben, könnt ihr mal spielen. Und jetzt, wenn Billy nicht gerade auf Tour ist und das ist er viel, dann spielen wir auch immer wieder Shows mit den Silver Spoons.
Ich würde abschließend noch gerne wissen, ob du je Paul, Ringo oder vielleicht sogar noch George über den Weg gelaufen bist. Also ob du je die Gelegenheit hattest, einen der Beatles zu treffen.
Das ist mein Kindheitstraum immer noch, aber es hat noch nie geklappt. Aber ich habe mich auch noch nie so da, das ist mir unangenehm, mich da so aufzudrängen. Ja. Ich kenne einige Leute, die dann so ewig lange bohren, bis sie es schaffen.
Ja.
Ich glaube, ich muss aber langsamer bohren.
Sonst könnte es also zu spät werden. So, hättest du Angst vor einem Treffen? Angst, enttäuscht zu werden? Nee,
überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich weiß ganz genau, dass ich nicht enttäuscht werde.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Gespräch hinkriege.
Aber das, wenn nämlich
ich würde auch einfach mich nur bedanken.
Ja.
Also ich habe natürlich tausend Fragen, die man ihnen fragen könnte. Aber das würde, wenn sich mal ein richtiges Gespräch ergeben sollte, aus irgendeinem Grund, dann dann würde ich liebend gerne über manche Dinge sprechen. Also mit Paul zum Beispiel wirklich über ihn und seine Beziehung zu John. Also ich finde es so faszinierend, diese Geschichte der beiden, also diese Liebe, die die beiden zueinander hatten. Und aber ich würde mich hauptsächlich einfach nur, wie so viele Menschen auf der ganzen Welt, mich bedanken für diese, für dieses Glück und dieses diese Liebe, die sie einem gegeben haben mit der Musik.
Aber das wäre jetzt meine abschließende Frage, ob es da so, ob du vielleicht eine konkrete Sache wissen wollen würdest, über die noch nicht geschrieben wurde, über die vielleicht höchstens in Insiderkreisen mal philosophiert wird, aber wo du denkst, nee, das und das ist noch nicht aufgeklärt. Da würde ich mal ganz konkret nachbohren wollen. Gibt's da im Zweifel irgendwas? Ist jetzt ein bisschen ad hoc.
Ich würde so in so einem ersten Treffen, ist gut, ne? Nie so Sachen ansprechen, aber wenn man ihm richtig so nahe kommt, ich glaube, da spricht er selber auch wahrscheinlich nur mit ganz engen Leuten drüber, ist so dieses, da ist ja so ein Riss passiert zwischen Paul und John dann irgendwann, was da eigentlich 1968 in Indien passiert ist. Also ich glaube, es ist wirklich so, ich würde ihm einfach nur danken wollen. Und eigentlich, ich würde wahrscheinlich sofort, also wenn der vor mir steht, also ich glaube, ich würde sofort anfangen zu heulen. Also ich glaube, ich würde wieder zu dem kindlichen Fan werden. Aber wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht. Aber dann ist es auch nicht schlimm, weil ich fühle mich denen in der Musik so verbunden. Die sind mir so nah. Ich muss sie nicht unbedingt treffen und trotzdem wäre es schön.
Wie heißt der Typ von Carpool Karaoke noch gleich?
James Corden.
Genau. Der war ja mit Paul in Liverpool unterwegs. Und ich bin kein großer Corden-Fan, aber ich bin halt Paul McCartney-Fan. Und diese Geschichten, die er erzählt hat, und wenn er am Ende dann dieses intime Konzert in diesem Pub spielt, ich hatte Tränen in den Augen, muss ich sagen.
Jeder Fan natürlich, der denkt, scheiße, ich kenne einige Leute, die dabei sein durften, weil ich ja eng befreundet bin mit den Leuten vom Cavern Club. Und diese Vorstellung, du sitzt da in einem Pub und das war wirklich nicht kommuniziert. Ne? Du sitzt in einem Pub und es geht einer zur Musikbox und der Vorhang geht auf und da steht der echte Paul McCartney mit der Band. Ja. Und was ich spannend finde, er spricht ja wirklich in den letzten Jahren, ich beobachte das ja natürlich, weil ich alles lese und die Interviews verfolge, weil für mich auch immer spannend ist, was erzählt er Neues aus der Hamburg-Zeit? Ne? Ja. Also so, oder was gibt's da für Zitate, die man wieder einbauen kann? Ja. Gibt's irgendwie was Neues, ne? Oder irgendwas, was eine Geschichte noch mehr beleuchtet? Und er spricht in fast jedem längeren Interview, oft ohne dass er gefragt wird, kommt er auf die Hamburg-Zeit? Das mag mit dem Alter so zusammenhängen, aber ich glaube jetzt, der sieht natürlich sein musikalisches Leben, der ist ja selber der größte Fan von seiner Band. Also und ich kann es wahrscheinlich kaum glauben, boah, ich bin da Mitglied gewesen. Das ist bei dieser Band mit John und so, das ist so süß, wenn er darüber spricht. Und er spricht über die Hamburg-Zeit und sagt dann wirklich so tolle Sachen in den letzten zwei Jahren über Hamburg. With all the time in Hamburg, we just got so good and we learned millions of songs in Hamburg. Und in Hamburg, really became a gang, hat er gesagt. We really got to know each other und spricht immer davon, wie wichtig es war. Ich glaube, es ist an der Zeit und ich hoffe, dass ich Teil davon sein werde, wenn Hamburg ihn zum Ehrenbürger irgendwann macht. Und ich bin mir sicher, dass er dann kommt. Und Ringo auch.
It's
really about time.
Liebe Stephanie, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und dass du die Zeit genommen hast für der Soundtrack meines Lebens.
Vielen Dank. Ich fand es auch ganz schön, mit dir zu reden.
Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden bleiben wollt, wer wie und wo an meinem Podcast teilgenommen hat, bekommt einige Einblicke über meinen persönlichen Instagram-Account oder eben dem vom Visions-Magazin. Kommt geschmeidig und gesund durch die Woche und dann hören wir uns vielleicht ja bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp. Tschüss.